Ja, müsste. Gut.
Akademische Viertelstunde ist rum. Ich bedanke mich zunächst mal bei der Einladung des ASTA für diese Veranstaltung. Ich bin der gerne nachgekommen. Der Anlass für die Veranstaltung war das Bedürfnis, dass man über die Einkommen in dieser Gesellschaft mal etwas Politökonomisches vermeldet. Es gab im letzten Jahr oder seit einem Jahr in Deutschland eine Debatte über Managergehälter einerseits, exorbitante, und auf der anderen Seite über Mindestlöhne. Das ist der eine Punkt. Also da gibt es das Bedürfnis, einfach mal Klarheit darüber zu vermitteln. Jedenfalls ist das der Anspruch. Woher kommen eigentlich bei uns diese eklatanten Unterschiede, die gravierenden? Das andere ist, diese Frage bewegt eigentlich auch jeden. Nämlich, warum er wie viel verdient oder ob er genug verdient oder wie auch immer. Also von daher ist der Anspruch der Veranstaltung derjenige, etwas über die Quellen der Einkommen in der Marktwirtschaft zu debattieren, zu erklären, und andererseits die Gerechtigkeitsvorstellungen, die dazu in dieser Gesellschaft herrschen, auch die mitzukritisieren. Also es hat zwei Teile. Ich will was sagen zu den Gerechtigkeitsvorstellungen und ich will dann aus meiner Sicht aufklären über, was sind die Quellen der Einkommen der Unterschiedlichen in dieser Gesellschaft. Ich habe schon darauf hingewiesen. Ach so, vielleicht noch eine Vorbemerkung. Also das sind die Punkte, die ich abhandeln will. Wenn es dazu Fragen gibt, Einwände, Nachfragen, Diskussionsbedarf, entweder kann man das gleich äußern, ansonsten am Ende. Ich denke, dass das nicht länger als 1,5-2 Stunden dauert von meiner Seite, sodass wir dann genug Zeit haben noch zum Diskutieren, und dann kann man immer noch Fußball gucken. Vielleicht mache ich dann noch ein, wer das will. Vielleicht sage ich auch was zu den Einkommen der Fußballer dann, wenn es gewünscht ist. Ich habe darauf hingewiesen, die Frage nach dem Einkommen beschäftigt eigentlich jeden immerzu in der Gesellschaft. Und da muss man auch sagen, das ist zu Recht so. Denn vom Einkommen hängt in dieser Gesellschaft viel ab. Das sind Banalitäten, das weiß jeder. Da hängt ab, was man sich in dieser Gesellschaft leisten kann, also der Grad der Bedürfnisbefriedigung, wer welchen Anteil am Reichtum hat. Denn in der Gesellschaft gibt es alles, jedenfalls sehr viel, eine riesige Warensammlung. Und wie viel man sich davon leisten kann, hängt von dem verfügbaren Einkommen ab. Ganz klar, wer hohes Einkommen hat, kann sich mehr leisten, wer weniger hat, muss sich einteilen. Die andere Seite, am Einkommen entscheidet sich auch etwas der Arbeitsaufwand, nämlich den man dafür betreiben muss. Und auf ein paar Besonderheiten werde ich dann nachher schon hinweisen, dass es eine gravierende Diskrepanz gibt zwischen dem Aufwand, den man treiben muss, zwischen Arbeiten, die sehr öde sind und anstrengend und ein geringes Gehalt einbringen, und anderen Aufgaben, sagen wir mal, würde ich erst mal sagen, wie ich einer bin, der relativ hohes Einkommen hat und einen angenehmen Job, der sowas wie Vermitteln von Wissen betreiben kann. Also der Grad von Freiheit und Notwendigkeit in dieser Gesellschaft, wie viel Freiheit sich Menschen rausnehmen können und umgekehrt, wie viel Notwendigkeit für sie existiert, im Sinne von wie viel Arbeit sie dafür leisten müssen, ist bestimmt durch die Höhe des Einkommens. Insofern kein Wunder, dass diese Frage nach dem Einkommen immer gestellt wird. Andererseits, die Frage wird leider in der Gesellschaft immerzu falsch gestellt. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, sind die Einkommensunterschiede eigentlich gerechtfertigt? Das ist die Doppeldeutigkeit, auf das will ich gleich am Anfang vielleicht in der Vorbemerkung noch hinweisen. Das ist die Doppeldeutigkeit von Verdienen in der Frage dieser Veranstaltung. Also wer verdient, warum, wie viel? Oder warum verdient wer wie viel? Verdienen hat natürlich die eine ganz simple Bedeutung, das ist das, was einer bekommt. Und dann wäre ja die Frage, woraus resultiert das eigentlich, was er verdient an Einkommen, an Geld? Verdient hat aber bei uns eine zweite Bedeutung und in der Bedeutung wird meistens die Frage gestellt, verdient er eigentlich so viel, wie er kriegt? Oder ich verdiene gar nicht so viel, wie mir gebührt? Also im Sinne von, ist es eigentlich moralisch gerechtfertigt? Und das kann man in beide Richtungen machen. Der, der so viel verdient, verdient er das eigentlich? Eigentlich nicht. Umgekehrt, ich oder verdiene nicht so viel, verdiente aber eigentlich viel mehr. Also die Frage, wenn sie so gestellt wird, geht gar nicht auf die Einkommensunterschiede, die Hierarchie der Einkommen, die es in unserer Gesellschaft geht und sagt, das ist eigentlich ein Skandal, dass es in dieser Gesellschaft diese gravierenden, exorbitanten Einkommensunterschiede von Leuten, die überhaupt nichts haben, die Hartz IV haben und 348 Euro Basis haben, andere, die einen Mindestlohn von 1600 oder 1200 oder sowas Euro haben und auf der anderen Seite Gehälter, die man schon gar nicht nachrechnen kann, was weiß ich, 40 Millionen für einen Ackermann oder sowas. Da die Frage, wer verdient im Sinne von, ist es gerechtfertigt, die hält gar nicht die Hierarchie für sich für einen Skandal, sondern fragt, ob die Unterschiede da nicht vielleicht ein bisschen zu gravierend sind oder die Einkommen eigentlich ungerecht verteilt sind, nicht gerechter verteilt gehören. Ich will also von daher den Vortrag in zwei Teile unterteilen, habe ich vorhin schon gesagt. Ich will erstens die Gerechtigkeitsmaßstäbe mal kurz untersuchen und in Augenschein nehmen, die bei dieser Prüfung, ist es eigentlich gerecht, was der verdient, in Anschlag gebracht werden, die immer davon ausgehen, man wird in der Gesellschaft für seine Leistung bezahlt und ist es denn gerecht, was er für seine Leistung bekommt? Und in einem zweiten, größeren Teil will ich dann von meiner Seite das, was ich meine, was dazu zu sagen ist, über die Quellen der Einkommen politökonomisch was sagen. Also zu dem ersten Teil, zu den Gerechtigkeitsvorstellungen. Also 30 Millionen verdient der Ackermann. Ist das eigentlich noch gerecht? War die Debatte in der Öffentlichkeit fast ein Jahr. Und die Kanzlerin, da könnte man auch noch was dazu sagen, was ihre Beweggründe sind, hat gesagt, das sind eigentlich schamlos hohe Gehälter und das würde den sozialen Zusammenhalt in Frage stellen. Also, ist das gerecht, wird gefragt, dass Manager das Tausendfache eines normalen Arbeiters hierzulande verdienen, wen man fragt, je nachdem, der Ackermann selbst würde sagen, ja, das verdient er für seine Leistung. Solche Jobs machen nicht viele und das ist vollkommen gerechtfertigt. Er hat hohe Verantwortung und so weiter. Andere würden sagen, das ist doch nicht gedeckt durch das, was er leistet. Also gucken wir uns mal an, was es in der Gesellschaft eigentlich als Maßstäbe für was ist eine gerechte Bezahlung gibt. Also die Maßstäbe, mit denen bei uns die Einkommen und ihre Unterschiede begründet werden. Denn, das glaubt ja jeder, die Einkommen beziehen sich auf die Leistung. Jetzt gucken wir mal an, was gibt es denn für Schattierungen von Leistung bei uns? Die eine Bedeutung von Leistung ist ja die der Anstrengung. Also wird mit den Einkommen eigentlich was bezahlt im Sinne von, wie anstrengend ist der Job? Wie viel Leistung im Sinne von Anstrengung wird dargebracht? Also man vergleiche doch einfach mal das Einkommen beziehungsweise die Anstrengung, die jemand bringen muss. Sagen wir, ein Bandarbeiter bei Opel, das ist, wo ich herkomme, mit dem Einkommen eines Lehrers oder eines Ackermanns. Kann man sagen, der Ackermann leistet 1000 mal mehr anstrengende Arbeit als ein Arbeiter am Band. Der Arbeiter am Band ist nach einem Tag erledigt, müde abends. Vielleicht ist auch der Ackermann nach 10 Stunden Arbeit, die er leistet, müde. Aber was hat er geleistet im Vergleich zu dem anderen im Sinne von Anstrengung? Körperliche Anstrengung, kein Vergleich. Die Arbeit von dem Bandarbeiter ist wesentlich anstrengender unter dem Gesichtspunkt. Also man merkt schon, in der Bedeutung, das kann unmöglich sein, dass die Entlohnung, das Gehalt, das Einkommen irgendwas mit der Anstrengung im physischen Sinne zu tun hat. Es würde ja auch eigentlich keiner behaupten. Meistens geht es darauf zu sagen, naja, der Ackermann oder ein Manager oder die, die mehr verdienen in dieser Gesellschaft, ein Richter oder sonst wer, die haben ja auch ein Mehr an Fertigkeiten und Kenntnissen in ihrem Job. Also das ist die zweite Bedeutung von Leistung bei uns, die sagt, es ist doch so, die können ja auch viel mehr im Sinne von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Überprüfen wir das mal. Ackermann, ich nehme den jetzt immer als Beispiel, man könnte jeden anderen einsetzen, kann viel mehr als eine Krankenschwester. Naja, wenn man es betrachtet unter Fähigkeiten und Fertigkeit, muss man sagen, naja, was kann ein Ackermann? Gut, der kann vielleicht Englisch, kann die Krankenschwester vielleicht auch. Der kann telefonieren, der kann Verträge unterschreiben, der kann verhandeln, okay. Dafür kann die Krankenschwester, weiß über die Physis Bescheid, die kann Spritzen setzen, die kann das und das machen, hat eine 3-jährige Ausbildung. Sind halt unterschiedliche Tätigkeiten. Der eine kann das, der andere macht das. Wieder dasselbe. 10.000 mal mehr Fähigkeiten oder 1.000 mal mehr Fähigkeiten, die das Gehalt, den Gehaltunterschied rechtfertigen. Nie und nimmer. Nochmal ein anderes Beispiel, vielleicht auch sehr anschaulich. Politiker hier in Berlin, gerade am Kanzleramt vorbeigefahren, im Bundestag, verdienen ungefähr 10.000. Die Krankenschwester verdient 2.000 Euro. Der verdient das Fünffache. Wahrscheinlich kriegt er noch mehr, weil er mehr absetzen kann und so weiter und Zuschüsse hat und so weiter. Aber immer egal. Was kann ein Politiker? Naja, der kann die Hand heben, der kann telefonieren, der hat es geschafft, irgendwie gewählt zu werden. Wie gesagt, die Krankenschwester hat eine Ausbildung, die kann eben Kranke versorgen. Eine Krankenschwester, die in die Politik geht, die es irgendwie schafft, in der Partei sich zu organisieren und sich wählen zu lassen, ja, dann ist sie im Bundestag und verdient 10.000. Umgekehrt kann der Politiker gleich Krankenschwester werden. Ging nicht. Hat ja gar nicht die Ausbildung dazu. Also man merkt daran, auch Leistung würde bei uns bezahlt im Sinne von, da werden Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person quasi gerecht entlohnt. Das kann vorne und hinten nicht hinhauen. Wenn ich mir die Fertigkeiten und Fähigkeiten angucke, dann komme ich auf bestimmte. Der eine kann was, was der andere nicht kann. Ja, das schon. Aber da kann ich genauso gut sagen, der Ackermann oder der Politiker können vieles nicht, was die Krankenschwester kann. Also daraus kommen nie und nimmer diese Unterschiede. Auch das andere vielleicht noch. Der Ackermann würde bei seinem Gehalt darauf verweisen, naja, so ein Job, wie ich ihn tue, den können andere nicht. Quasi, er ist unersetzbar an der Spitze der Deutschen Bank. Muss man auch dazu sagen, schön wär's. Weil dann hieß das ja, mit jedem Abgang einer Führungskraft, naja, da wird irgendwie langsam der Kapitalismus aussterben. Also so kann es auch nicht sein. Kaum ist er abgetreten, wird er doch schon wieder ersetzt. Also im Sinne von, das sind so einzigartige Fähigkeiten, die dann dieses exorbitant hohe Gehalt rechtfertigen. Nie und nimmer kann das hinhauen. Also Vereinseitigung gibt es natürlich bei uns in der Hierarchie der Berufe. Aber Vereinseitigung nie und nimmer im Sinne einer Unersetzbarkeit. Machen wir noch das dritte Argument, was es bei uns gibt. Nämlich in dem Sinne, naja, wer bei uns mehr weiß, eine bessere Ausbildung hat, wird auch höher entlohnt. Ich habe schon darauf hingewiesen, bei dem Ackermann und der Krankenschwester, so haut es ja auch nicht hin. Aber im Allgemeinen, nachher werde ich noch erklären, warum das so ist, es wird darauf verwiesen, naja, wer eine bessere Ausbildung hat, zum Beispiel einen Unijob hat, also einen, der einen akademischen Abschluss voraussetzt oder eine Lehre voraussetzt, wird hierzulande höher bezahlt als ein ungelernter Job. Das ist so. Nur, ja, bei uns findet die Verteilung auf die Jobs, auf die Hierarchie der Berufe über das Wissen statt. Das ist eine Beschreibung des Sachverhalts. Nur, dass das Wissen der Grund für das höhere Einkommen ist. Nie und nimmer. Das ist nichts anderes als ein Rechtfertigungsgrund zu sagen, weil er mehr gelernt hat, kriegt er ein höheres Einkommen. Dass er so nicht hinhaut, darauf habe ich schon hingewiesen in dem Vergleich mit Ackermann und der Krankenschwester oder dem Politiker. Also in unserer Gesellschaft, ja, da gibt es die Ideologie, dass die Unterschiede des Einkommens, welche des Wissens wären und quasi das Einkommen den größeren oder niedrigeren Grad des Wissens belohnen würde. Also honorieren würde den größeren Beitrag. Nur wegen unterschiedlichem Wissen gibt es diese Einkommensunterschiede nicht. Nie und nimmer. Das war von meiner Seite schon, waren die Bemerkungen zu, diese Maßstäbe werden immer in der Diskussion, ist es eigentlich gerecht, was einer verdient, zur Anwendung gebracht. Und der kurze Durchgang durch die Maßstäbe sollte von meiner Seite deutlich machen, das sind alles Rechtfertigungsgründe für das Einkommen, aber nie und nimmer die Erklärung, warum es diese Unterschiede der Einkommen gibt und woraus die Einkommen eigentlich resultieren. Das will ich jetzt machen. Was sind denn eigentlich bei uns die Quellen des Einkommens? Also mein eigentliches Thema. Nee, ich muss noch eine Bemerkung vorher machen, ein Fazit. Genau, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Nämlich, nochmal so rum überlegt, der moralischen Frage nach der Gerechtigkeit der Einkommen liegt immer eine Vorstellung zugrunde. Nämlich, bei uns herrscht ein Gemeinschaftswerk, diese Gesellschaft, und jeder trägt seinen Beitrag zum Großen und Ganzen bei und bekommt darüber einen Verdienst, den er verdient. Das ist doch die Vorstellung dabei. Das Einkommen ist honoriert den Beitrag, da kann man auch kritisch sagen und sagt, mein Beitrag wird zu wenig honoriert, zu dem Großen und Ganzen des Einkommens, des Volkseinkommens, das hier erwirtschaftet wird. Das ist die grundlegende Vorstellung bei, die Leistung wird bei uns bezahlt, nämlich der Beitrag, den der Einzelne zum Großen und Ganzen leistet. Wenn es so wäre, dass es wirklich ein Gemeinschaftswerk wäre, hierzulande, diese Gesellschaft, dann müsste man sagen, wäre jede Tätigkeit nötig. Also wenn es so ist, auf keine Tätigkeit kann man verzichten. Alles, jeder trägt bei zum Funktionieren dieser Gesellschaft, zu ihrer Reichtumsproduktion. Dann müsste man sagen, jede Tätigkeit ist unter dem Gesichtspunkt nötig. Da ist die Tätigkeit der Krankenschwester genauso nötig wie jemand, der von mir aus die Produktion organisiert, wie ein Lehrer, wie ein Straßenkehrer. Alles das, wenn man will, dass die Straßen sauber sind, all das sind Tätigkeiten, die nötig sind und die nützlich sind. Also unter dem konkreten Gesichtspunkt der Arbeit kommen dann nie und nimmer Einkommensunterschiede, unterschiedliche Beiträge zustande. Dann ist ja jede Tätigkeit nötig unter dem Gesichtspunkt der konkreten Arbeit, die halt erforderlich ist, bei einem Gemeinschaftswerk, wo die Arbeit geteilt ist. Umgekehrt muss man sagen, wenn also bei uns Tätigkeiten, die jemand leistet, unterschiedlich entlohnt werden, wenn es eine Hierarchie von Einkommen gibt, dann ist das auch kein Gemeinschaftswerk. Dann geht es anders zu hier. Dann sind die Einkommen nicht das Resultat von, naja, da gibt es quasi eine Instanz, das weiß ja auch jeder, so passiert es bei uns nicht, die zuteilt und die Wertigkeit der Arbeiten mit unterschiedlichen Einkommen gerecht, belohnt und entlohnt. Das ist ja nicht, das gibt es bei uns ja gar nicht, sondern wie kommen die Einkommen zustande? Im Prinzip als Resultat einer Konkurrenz. Es gibt bei uns keine Instanz, die Einkommen zuteilt, sondern was jemand verdient, ist das Resultat einer Konkurrenz. Und da muss man auch erstmal sagen, jeder in der Gesellschaft, noch bevor ich irgendwas über Klassen oder Schichten oder sonst was sage, ist nicht vergessen, also ich habe das schon registriert, Ihre Meldung. Ich will nur den Gedanken noch zu Ende machen. In der Gesellschaft ist es so, da gibt es erstmal den Standpunkt, jeder will für seine Arbeit möglichst viel verdienen und umgekehrt, jeder, der einen Dienst in Anspruch nimmt, will dafür möglichst wenig zahlen. Also es gibt hierzulande eine Konkurrenz um die Einkommen. Und mit welchen Mitteln sie geführt wird, dazu will ich jetzt gleich was sagen. Also die Hierarchie dieser riesigen Einkommensunterschiede, die es bei uns gibt, die wirklich gewaltig sind, der korrekte Umgang damit ist nicht die Frage, verdient er, was er verdient, sondern der korrekte Umgang ist, was sind denn die Quellen von diesen Einkommen? Und dazu komme ich jetzt gleich, aber Sie haben sich gemeldet.
Gibt es sehr wohl weit verbreitet die Versuche, diesem Gerechtigkeitswahn dadurch Folge zu leisten, dass man sich wacker bemüht, in Tarifkommissionen zum Teil jahrzehntelang eine gerechte Struktur der Löhne für diverse Tätigkeiten auszubalancieren. IG Metall hat mit ERA das gerade eben jetzt als Jahrhundertwerk vorgelegt. Und damit sozusagen eine Konkretisierung des alten blöden Gewerkschaftsspruchs ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk gemacht. Also diesen Anspruch, doch es muss gerecht zugehen bei der Unterschiedlichkeit der Entlohnung, zumindest innerhalb der Klasse der Lohnarbeiter, den geben Gewerkschafter zum Beispiel typischerweise nicht auf.
Ja, was Sie jetzt angesprochen haben, wollte ich eigentlich sogar abhandeln, als letzten Punkt bei mir. Also das... dass die Vorstellung, man wird hier für seine Leistung bezahlt, dass gerade die Gewerkschaft dann in den Unternehmen, also was Sie jetzt gesagt haben, dieser Entgeltrahmentarifvertrag, der ausgehandelt wird zwischen IG Metall und Arbeitgebern um die gerechte Lohnstruktur. Ja, das ist richtig, die macht sich verdient darum, dieses Verhältnis von, es gibt unterschiedliche Wertigkeiten von Arbeit und die werden auch gerechterweise unterschiedlich entlohnt. Um diese Vorstellung dreht sich der ganze Rahmentarifvertrag. Da wollte ich drauf eingehen. Also würde ich sagen, stellen wir das nochmal zurück. Das sollte eigentlich bei mir das Ende von dem Vortrag sein. Dann können wir das nochmal aufnehmen. Denn ich wollte vorher, ja? Ja.
Und einer, wie haben Sie gesagt, Krankenschwester, da würde ich mal sagen, dass was Sie so sagen, dass die Leistung dann doch nicht der Unterschied ist, kann ich nicht unterstreichen. Auch nicht bei den Führungskräften. Denn die haben ja einen ganz anderen Überblick, eine ganz andere Erfahrung, als jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester, die nur einen ganz kleinen Bereich eigentlich kennt. Aber wenn Sie ein ganz großes Unternehmen führen, dann müssen Sie eigentlich jeden Bereich in diesem Unternehmen kennen. Und das heißt, Sie brauchen einen ganz großen Überblick. Und den Überblick, das ist die Leistung, die der Ackermann zu sagen hat. da kann man nicht sagen, das ist keine Geistesgestalt.
Ja, das führt nicht wahr. Also erstens, Sie können, also ich habe noch einen Punkt zu, was ist denn eigentlich die Unternehmertätigkeit? Das wollte ich dann auch nochmal abhandeln, dann kann man da nochmal zuhören. Aber an dem Punkt, den Sie jetzt sagen, muss ich erstmal zurückweisen, weil es versucht einfach an der konkreten Tätigkeit, Beschäftigung, Unterschiede auszumachen, die ein unterschiedliches Einkommen rechtfertigen. Und wenn ich auf der Ebene bin, was macht jemand konkret, kann ich doch nur sagen, der Ackermann, von mir aus Sie sagen, der hat den Überblick über alles, was in der Deutschen Bank passiert. Ja, mag er haben, meistens haben sie es ja nicht, weil dann sagt er ja, wenn was in den Sand gesetzt wurde, wie jetzt bei diesen ganzen Hypothekenschulden, dann sagt er, man hat da eh nicht durchgeblickt und andere, er hat ja auch nicht alles unter Kontrolle, was in seinem Laden passiert. Aber lassen wir das mal weg, ob das geheuchelt ist oder wie auch immer. Das kann man schon sagen, ja gut, der weiß, was in seiner Deutschen Bank passiert. Man kann auch sagen, das sagt er ja selbst oft, und ich habe Verantwortung für 40.000 oder 100.000 Beschäftigte. So. Jetzt könnte ich umgekehrt sagen, ja und, weiß er, was im Krankenhauswesen passiert? Die Krankenschwester hat ihren Überblick über ihre Krankenstation. Und wenn ich dann unter dem Gesichtspunkt abwäge und sage, von ihrer Qualifikation hängt Leben und Tod ab, beim Ackermann hängt nicht Leben und Tod davon ab, könnte ich genauso auf der Ebene, also ich will mich gar nicht groß reinmischen. Ich will nur sagen, wenn man auf der Ebene der konkreten Tätigkeiten und Fertigkeiten ist, dann kann ich immer nur sagen, das sind unterschiedliche. Aber der Versuch, aus diesen unterschiedlichen Fertigkeiten und Tätigkeiten das unterschiedliche Einkommen zu rechtfertigen, das kommt daraus nicht. Den Gedanken wollte ich eigentlich nahelegen. Also, dass der Ackermann das 10.000-fache oder 1.000-fache, ich mag jetzt gar nicht auf die Bruchrechnung eingehen, verdient wie eine Krankenschwester, sagen wir mal das 1.000-fache. Das ergibt sich nicht aus der größeren Verantwortung, sondern das ergibt sich aus was anderem, nämlich welche Funktion er erfüllt. Weil wenn ich die, das meinte ich immer, die konkreten Tätigkeiten, da kann ich immer nur sagen, die sind unterschieden. Und übrigens mit der Verantwortung, dieses wollte ich auch noch hinweisen. Bei der Krankenschwester würde ich sagen, hat er sogar einen richtigen Kern mit der Verantwortung, nämlich wenn die was falsch macht, für den Patienten ist es dumm. Wenn der Ackermann Verantwortung trägt, wie sieht denn die aus? Der lässt ja für Entscheidungen von sich, sagen wir mal, Sie haben investiert in eine bestimmte Sorte von Wertpapieren und die stellen sich plötzlich als null und nichtig raus. Wie sieht denn dann die Verantwortung aus? Dann macht er Kosteneinsparungen in der Bank und entlässt so und so viel Leute. Das ist dann die Verantwortung, die er wahrnimmt. Also deswegen, langer Rede, kurzer Sinn, ich wollte darauf hinweisen, müssen Sie noch mal prüfen. Wenn ich die konkrete Tätigkeit mir anschaue, dann komme ich immer nur drauf, da gibt es Unterschiede. In der konkreten Tätigkeit. Der eine macht das, der andere das. Die unterschiedlichen Einkommen kommen da nie und nimmer raus. Und alle Überlegungen laufen immer da auf eine Rechtfertigung der Einkommensunterschiede raus, also auf gute Gründe dafür, aber nicht die wirklichen Gründe. Das wäre erstmal so die Antwort von meiner Seite. Wir können ja nochmal Folgendes machen. Ich komme auf diesen Punkt, was macht eigentlich ein Unternehmer und ein Manager nochmal zu sprechen? Und dann reden wir da vielleicht an dem Punkt, tagen Sie dann einfach nochmal ein. Gut, also, was sind jetzt wirklich die Quellen der Einkommen? Also erstmal stellt sich ja nur dar, jeder kriegt ein Einkommen. Das eine ist größer, das andere ist kleiner. Ich meine aber, den Einkommen liegen unterschiedliche Quellen zugrunde. Und jetzt will ich mal einsteigen mit einer Sorte Einkommen, an die wahrscheinlich niemand im Raum zunächst mal denkt. Das ist nämlich das Einkommen von Grundeigentümern. Das ist mal der erste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will. Also die meisten, das ist keine große Klasse in dieser Gesellschaft. Aber das ist sehr bezeichnend. Es gibt Leute, die besitzen Grund und Boden. Also in Deutschland, wen kennt man denn da? Turn und Taxis, ja, diese Gloria oder so. Hat halt einfach richtig geheiratet, einen Menschen, der große Ländereien besitzt. ist eine sehr reiche Person. In anderen Ländern, sagen wir mal Großbritannien, wo ich mich gut auskenne, die Windsors, also die königliche Familie, sind große Landbesitzer und der größte Teil ihres Einkommens, neben dem, dass sie vom Staat was bekommen, kommt aus Grund und Boden. In London gibt es Leute, denen gehört einfach 1000 Quadratmeter Londoner Boden und die sind stinkereich. Was ist die Quelle von deren Einkommen? Das ist die Verfügung, die exklusive Verfügung des Eigentums an einem Stück Boden. Wodurch ist es eigentlich das Einkommen? Ja, dass sie das anderen Leuten überlassen, den Boden zur Nutzung. Also, dass Bauern auf dem Boden ihren landwirtschaftlichen Betrieb betreiben und dafür eine Pacht zahlen. Dass Leute, die Häuser haben, die Häuser auf den Boden draufstellen. Dass Leute, die ein Dach über dem Kopf haben wollen, dafür einen Mietzins zahlen müssen. Also der Boden bringt bei uns ein Einkommen in Form, allgemein ausgedrückt, von Grundrente. Das mag dann Mietzins heißen oder Pacht. Das ist in dieser Gesellschaft zugestandenermaßen bei einer kleinen Schicht von Leuten, bei einer kleinen Klasse von Leuten, die Quelle von einem ganz gehörigen Einkommen. Jetzt mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich die Quelle? Nichts anderes als die politische Verfügung, also dass sie Eigentum an diesem Stück Boden haben. Die exklusive Verfügung über den Boden, das politische Eigentum, das Monopol darauf ist die Quelle ihres Einkommens, nämlich dadurch, dass sie es anderen überlassen. Für einen Zins, für eine Grundrente, für eine Pacht. Also man muss das mal ernst nehmen, diese Leute leisten nichts. Die arbeiten nicht, sondern einfach der Besitz an dem Boden ist in dieser Gesellschaft eine Quelle von Einkommen. Nur im ironischen Sinne leisten sie was. Im ironischen Sinne meint in dem Sinne, ja, sie könnten das ja auch den Leuten vorenthalten, dass sie es nutzen könnten. Also nur in dem Sinne, dass sie überhaupt ihr Boden, über den sie verfügen, als ihr Eigentum anderen zur Nutzung zur Verfügung stellen, leisten sie einen Beitrag. Aber der besteht ja in nichts anderem, dass sie aus ihrem politischen Monopol, ihrem Privateigentum, Geldeinkommen beziehen. Das ist umso größer, je größer ihr Bodenbesitz ist und je größer der Nutzen ist, den diejenigen, die den Boden dann pachten, mieten, was darauf anstellen, mit ihm anstellen können. Also mal das vor Augen geführt. Die Quelle des Einkommens von Bodenbesitzern ist ein politisch garantiertes Monopol, die exklusive Verfügung über dieses Stück Grund. Das ist die Quelle des Einkommens und ermöglicht ihnen, Einkommen, das irgendwo anders erwirtschaftet wird, an sich zu ziehen. Nichts gearbeitet, aber reich. Das ist mal die erste Quelle des Einkommens in dieser Gesellschaft. Die zweite Quelle, jetzt will ich die nehmen, die bei uns Unternehmer heißen, Arbeitgeber, früher Kapitalisten hießen. Gucken wir mal, was ist deren Quelle des Einkommens? Dass auch hier ein politisches Monopol, ein politisch garantiertes Monopol des Eigentums die Quelle des Einkommens ist, ist bei dieser Sorte von Unternehmern nicht so deutlich wie bei den Grundeigentümern. Aber ich meine, es ist im Prinzip dasselbe. Gut, keiner denkt so, weil gesagt wird, ja, Unternehmer leisten ja was in der Gesellschaft. Was leisten sie? Na, sie würden sagen, ja, wir veranstalten die Produktion. Wir bringen ja überhaupt Produktionsmittel, also Fabriken und Maschinen, Büros und Computer und die Arbeitskräfte zusammen. Also wir veranstalten ja bei uns die Produktion. Das ist unsere Leistung und dafür gebührt uns ein Einkommen. Ja, jetzt muss man sagen, bei uns ist es so. Der Kapitalist ist Unternehmer und Arbeitgeber. Aber wodurch ist er es? Durch das politische Monopol. Er verfügt über Geld, exklusiv über Fabriken, über Produktionsmittel. Also ihm gehören die Bedingungen der Produktion in dieser Gesellschaft. Und umgekehrt, diejenigen, die arbeiten können, sind in dieser Gesellschaft erstmal von diesen Produktionsmitteln ausgeschlossen. Sie sind getrennt von den Mitteln, um arbeiten zu können, um ihre Arbeitsfähigkeit zu betätigen. Das kann man hierzulande nicht, wenn man nicht jemanden findet, der einem Arbeit gibt. Eigentumslos ist eben die Mehrheit. In dem Sinne, nicht, dass sie nicht eine Zahnbürste besitzt und einen Tisch zu Hause, sondern eigentumslos in dem Sinne, dass das, womit man hierzulande sich ein Einkommen verdienen kann, nämlich mit seiner Arbeit, dass sie getrennt sind von den Mitteln, arbeiten zu können. Jetzt merkt man an der Stelle, auch hier, die Grundlage des Einkommens von Unternehmern und Arbeitgebern, nämlich dass sie was unternehmen, die Produktion organisieren und Arbeit geben, nämlich denjenigen, diejenigen arbeiten lassen, die ohne ihn nicht arbeiten können. Die Grundlage dafür ist auch wiederum ein politisches Monopol. Das Privateigentum an Produktionsmitteln bei uns. Unter welchen Bedingungen lässt jetzt ein Unternehmer arbeiten und produzieren? Na, das weiß ja auch jeder hierzulande, dass ein Gewinn rauskommt, dass rentabel gearbeitet wird. Nur dann wird bei uns produziert. Die Bedingung ist immer die Voraussetzung. Ganz schlicht, dass aus der Arbeit, die er gibt, den Arbeitsplätzen, die er einrichtet und an denen Leute arbeiten, mehr geldwerter Reichtum erzeugt wird, als er bezahlt. An Löhnen für die Arbeitenden. Also, kleines Zwischenfazit an dem Punkt. Man merkt daran, obwohl es erstmal so scheint, im Unterschied zu dem Grundeigentümer arbeitet ja der Unternehmer. Er bringt eine Leistung, er organisiert die Produktion. Also im Unterschied zu dem, der nur ein politisches Monopol hat, dem Grundeigentümer, er veranstaltet was. Nur was er veranstaltet an Produktion, ist auch nichts anderes, beruht auf nichts anderes, als auf einem politischen Monopol garantiert Eigentum, über das er verfügt. Also der Unternehmer ist in der Lage, alle diejenigen, die eigentumslos sind, also nicht selbst für sich arbeiten können, in der Gesellschaft zu erpressen, dass erstmal für ihn gearbeitet werden muss, bevor die Arbeitenden für sich selbst arbeiten. Das ist erstmal das ganz allgemeine Prinzip, ganz primitiv des Einkommens eines Unternehmers.
Noch eine Ergänzung. Heutzutage ist es ja meistens sogar so, dass die unternehmerische Funktion des tatsächlichen, die Produktion organisierens und kontrollierens, schon wieder getrennt ist vom Tum Kapitalbesitzer-Monopolisten. Der Geldbesitzer organisiert sich Leute, die dann die Funktion des Kapitals organisieren. Die kriegen dann dafür einen horrenden Lohn, das stimmt. Aber der das Geld zur Verfügung gestellt hat, um die ganze Fabrik zum Laufen zu bringen, der kriegt eben Geld dafür, dass er sein Geld arbeiten lässt. Der berühmte Couffon-Schneider, der historische, der tut ja gar nichts. Aber er hat das Geld, hat das Monopol auf die großen Gelder, auf den Zugang zu dem großen Kredit, mit dem überhaupt erst die Produktion organisiert werden kann. Und dafür kann er sich dann eine Myriade von unterschiedlichsten Leuten herholen, anstellen lassen, die das für ihn organisieren. Er selber muss gar nichts tun, außer am Jahresende den Sender organisieren.
Ist lustig, weil Sie nehmen mir immer das vorweg, was ich noch erläutern will. Also ich sage es jetzt nochmal in meinen Worten, weil ich hatte ja auch der anderen Zwischenfrage versprochen, ich will noch was sagen zu dem Unternehmerlohn, also der Vorstellung des Unternehmerlohns. Will das nochmal sortieren. Also das war erstmal meine allgemeine Bemerkung, Vorbemerkung zu, was ist die Quelle des Einkommens eines Unternehmers, eines früher hieß er Kapitalisten. Sie haben darauf hingewiesen, richtig, ich hatte ja auch immer das Beispiel mit dem Ackermann gebracht. Heutzutage gibt es einerseits Menschen, die ein Eigentum an einem Unternehmen haben und meistens bestallte Manager, die die Tätigkeit des Unternehmers heute machen. Es gibt ja in den wenigsten Fällen den Unternehmer, der selbst seine Firma managed. Deswegen will ich erst noch mal ein paar Bemerkungen machen zu, sagen wir mal, dem klassischen Unternehmer und Kapitalisten. Und dann zweitens will ich eine Bemerkung machen zum Manager. Sie wollen gleich was sagen? Gut.
Sozusagen 20% der Arbeitskräfte hier in Deutschland zur Verfügung stellen. Sondern wir müssen da eigentlich mal von der Breite reden und das sind eben die mittelständischen Unternehmen. Und die mittelständischen Unternehmen, das sind eben Unternehmer, wo die meisten selber dann Unternehmen auch arbeiten. Und deren Lohn, der ist abhängig in ihrem Erfolg. Das heißt, wie sie das Unternehmen führen, wie sie auf dem Markt agieren, wie sie sozusagen den Vertrieb gestalten. Hier geht es nicht gar nicht um irgendeine Produktion, sondern hier geht es um den Vertrieb. Wie kriege ich das Produkt sozusagen an den Mann? Das ist doch das Entscheidende. Und danach misst sich dann sein Lohn. Und dann muss man wirklich mal vom Mittelstand ausgehen. Statistisch gesehen ist es so.
Habe überhaupt kein Problem damit, wenn Sie sagen, nehmen wir halt die mittelständischen Unternehmer, die nicht nur der Eigentümer der Produktionsbedingungen sind, sondern die auch ihren Betrieb selbst managen. Also gucken wir es uns nochmal an. Also kein Problem dabei. Also nehmen wir doch erstmal den klassischen Unternehmer, der zugleich Eigentümer seines Unternehmens und fungierender Unternehmer ist. In einer Person. Da kann ich jetzt Ihren Mittelständler nehmen, ich kann genauso Bill Gates nehmen, wie er noch am Anfang in seiner Garage geschraubt hat und dann größer wurde. Also in den ersten Jahren von Microsoft. Nochmal da gesagt, ich will ja auf Folgendes hinaus. Das Einkommen, das er hat und verdient, ist erstens die Folge seines Kapitaleigentums. Nämlich, ihm gehört das Unternehmen. Ihm gehören die Fabrikhallen, die Produktionsmittel, die Patente, die produzierten Waren, der damit erwirtschaftete Geldüberschuss. Also erstmal muss man festhalten, die Grundlage für dieses Einkommen ist, dass ihm der Produktionsprozess und natürlich auch die produzierten Waren, die er dann vertreibt, gehören. Zweitens, sein Einkommen, dass er dann für sich verbucht sozusagen, für seinen, wie andere Leute arbeiten und ein Arbeitseinkommen haben, was er konsumiert, sein persönliches Einkommen ist, ist ein Teil des Gewinns. Nämlich alles dieses Geldes, was nicht reinvestiert wird, was nicht zur Erweiterung des Produktionsprozesses verwendet wird. Und da gilt allgemein, das ist ja ganz klar, je größer die Profitmasse, also je größer der erwirtschaftete Gewinn, umso größer ist auch sein Einkommen. Und meistens ist übrigens diese Sorte von Einkommen dann irgendwann selbst zu groß für den eigenen Konsum oder er meint, man muss was für die Menschheit tun und gründet dann noch eine Stiftung oder sonst was. Das ist erstmal, sein Einkommen ist ein Teil des Gewinns. Jetzt haben Sie darauf hingewiesen, ja, damit dieser Gewinn zustande kommt, tut ein Unternehmer auch etliches. Deswegen heißt er ja auch bei uns Unternehmer. Also er schließt Verträge, Er überwacht von mir aus die Buchhaltung. Er stellt Bilanzen auf. Er beschäftigt Ingenieure zur Entwicklung neuer Produkte. Er passt auf, dass die Belegschaft auch nicht zu viel verdient und genug leistet. Gehört ja auch dazu. Er rationalisiert vielleicht auch und spart an Kosten, damit der Gewinn wieder hinhaut. Er macht Werbekampagnen und bezahlt Fußballer, dass sie dann mit ihren Schuhen als Werbeträger rumlaufen oder sowas. All das macht er. Und der Unternehmer ist auch der Auffassung, selbst hart zu arbeiten. Vielleicht tut er auch 10 Stunden was am Tag. Auch, und das meine ich, auf den Unterschied will ich hinweisen, wenn er im eigentlichen Sinne nicht arbeitet. Er schraubt ja nicht die Handys zusammen und montiert die Autos, dafür hat er die Belegschaft, sondern er überwacht die Tätigkeit, die bei ihm passiert, die Arbeit, die bei ihm geleistet wird. Und von mir aus, er kümmert sich um den Vertrieb der Waren, die ja ihm gehören und die dann ordentlich auf den Märkten auch an den Mann gebracht werden können. Müssen. Also, wenn man die Arbeit betrachtet des Unternehmers, dann muss man sagen, er führt Kommando über die Arbeit in seinem Laden, in seinem Unternehmen. Kommando über die Arbeit anderer, die fremde Arbeit der Belegschaft und sorgt dafür, dass diese als Quelle seines Einkommens ordentlich funktioniert. Er sorgt dafür, dass die Aneignung fremder Arbeit, nämlich dass das, was die Belegschaft bei ihm leistet, einen größeren Wertertrag erbringt für ihn, als er an Löhnen und Auslagen für Maschinen, aber das ist die andere Abteilung, leistet und tätigt. Also so schlicht ist erstmal die Antwort drauf, warum verdienen Unternehmer so viel bei uns? Ja, weil sie arbeiten nicht, sie schrauben nicht die Handys zusammen, sondern sie haben Leute, die Handys zusammenschrauben, wenn man jetzt Nokia sich vorstellt oder sowas. Und beim kleinen Mittelständler ist es auch nicht anders. Oder die Mittelständler sind ja eh schon ganz schön große Unternehmen. Also schwäbischen Maschinenbauunternehmen oder sowas. Oder da ist es genauso. Da ist die Quelle seines Einkommens eben das Eigentum an den Produktionsmitteln. Natürlich macht er viel, nämlich organisiert die Produktion, führt Kommando über die Arbeit anderer. Das ist der große Unterschied. Jetzt ist es so, die Antwort, die ich gegeben habe, vielleicht gehen wir nochmal auf Ihre Vorstellung ein. Die Antwort, die ich jetzt gegeben habe, diese schlichte Antwort, die Wahrheit über die Quelle seines Eigentums und seines Einkommens, Kommando über fremde Arbeit, Aneignung von unbezahlter Arbeit, die würde natürlich ein Unternehmer nie und nimmer gelten lassen. Der ist überzeugt, sein Einkommen ist doch auch nur eine Form von Lohn. Nämlich so wie der Arbeiter für seine Arbeitsleistung einen Arbeitslohn bekommt, so kriegt der Unternehmer für seine Arbeitsleistung einen Unternehmerlohn. Das ist ja die Vorstellung, die es bei uns gibt. Und zu der Vorstellung will ich noch mal was sagen. Ich meine, das, was ich heute hier vortrage, habe ich mir ja eh nicht selbst ausgedacht, sondern habe das studiert und gelesen und fand das auch sehr überzeugend in einem Werk, das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Also ist 150 Jahre alt, eingestanden nach allgemeiner Meinung ja alles veraltet. Heute heißt das Ganze ja Marktwirtschaft und nicht mehr Kapitalismus, soll eigentlich nicht mehr zutreffen. Und da habe ich in Vorbereitung von der Veranstaltung hier mal ein bisschen rumgeguckt und habe gefunden eine Stelle im dritten Band dieses Kapitals, die eben diese Vorstellung, der Unternehmer kriegt für seine Tätigkeit einen Unternehmerlohn, charakterisiert. Ich lese einfach mal vor, was ich da gefunden habe. Dritter Band, Seite 393. Da schreibt der Marx Folgendes dazu. Der fungierende Kapitalist, also das ist unser schöner Mittelständler, gab es damals auch schon, leitet seinen Anspruch auf den Unternehmergewinn, also den Unternehmergewinn selbst ab, nicht von seinem Eigentum am Kapital, also wie es wirklich ist, sondern von der Funktion des Kapitals im Gegensatz zu der Bestimmtheit, worin es nur als träges Eigentum existiert. Was er damit meint, kommt jetzt. Dieses erscheint als unmittelbar vorhandener Gegensatz, sobald er mit geliehenem Kapital operiert, wo Zins und Unternehmergewinn daher zwei verschiedenen Personen zufallen. Der Unternehmergewinn entspringt aus der Funktion des Kapitals im Reproduktionsprozess, also infolge der Operationen, der Tätigkeit, wodurch der fungierende Kapitalist diese Funktionen des industriellen und merkantilen Kapitals vermittelt. Aber Repräsentant des fungierenden Kapitals zu sein, ist keine Sinekure, also ein einträgliches Amt, für das man nichts tun muss, wie die Repräsentation des zinstragenden Kapitals. Auf Basis der kapitalistischen Produktion dirigiert der Kapitalist den Produktionsprozess wie den Zirkulationsprozess. Die Exploitation der produktiven Arbeit kostet Anstrengung, ob er sie selbst verrichte oder in seinem Namen von anderen verrichten lasse. Im Gegensatz zum Zins stellt sich ihm also sein Unternehmergewinn dar als unabhängig vom Kapitaleigentum, vielmehr als Resultat seiner Funktionen als Nichteigentümer, als Arbeiter. Es entwickelt sich daher notwendig in seinem Hirnkasten die Vorstellung, dass sein Unternehmergewinn weit entfernt irgendeinen Gegensatz zur Lohnarbeit zu bilden und nur unbezahlte fremde Arbeit zu sein, vielmehr selbst Arbeitslohn ist. Aufsichtslohn, Wages of Superintendence of Labor, höherer Lohn als der des gewöhnlichen Lohnarbeiters, weil sie komplizierte Arbeit ist und weil er sich selbst den Arbeitslohn auszahlt. Gut, das war jetzt ein ziemlich langes Zitat. Ich will mal vielleicht noch mal erläutern, was damit gemeint ist. Auf was der Marx da anspielt. Der sagt, der Kapitalist, der Unternehmer, der ist erstens der Eigentümer eines großen Geldvermögens. Und zweitens ist er der Veranstalter eines Produktionsprozesses und eines Zirkulationsprozesses. Also Produktionsprozess ist klar, der lässt in seinem Unternehmen produzieren, und Zirkulationsprozess, dieser Ausdruck meint, er kümmert sich um den Verkauf seiner Waren. Jetzt ist es in dieser Gesellschaft so, jeder Unternehmer vergleicht sich mit einem Geldbesitzer. Und zwar ist es in dieser Gesellschaft ja so, dass es hierzulande Leute gibt, die Geld besitzen und es verleihen. Oder Banken gibt, die Geld verleihen. Und dafür kriegt man, wenn man der Verleiher ist, einen Zins bezahlt von demjenigen, der sich das Geld nimmt. Also im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, bringt der bloße Besitz von Geld einen Gewinn. Ganz ohne, dass man einen Produktionsprozess veranstalten muss. Nur das Ausleihen, einfach der Besitz von Geld, übrigens auch wieder eine glorreiche Einkommensquelle bei uns, bloß der Besitz von Geld bringt in dieser Gesellschaft mehr Geld. So, jetzt sagt der Unternehmer, ich habe ein Vermögen, ich bin ja der Besitzer des ganzen Unternehmens. Und wenn ich mein Geld verleihen würde, statt was zu unternehmen im Sinne von Produktion, dann würde ich darauf einen Zins beziehen. Also sagt er, als bloßer Besitzer des Produktionsprozesses bekomme ich einen Zins. Als Veranstalter des Produktionsprozesses kriege ich einen Unternehmerlohn. Weil wenn ich nichts tun würde, dann käme ja auch überhaupt nicht der Gewinn zustande, den das Unternehmen erwirtschaftet. Also spaltet sich für den fungierenden Unternehmer, also für den fungierenden Kapitalisten, sein Profit, sein Gewinn auf in Zins für den bloßen Besitz des Geldvermögens und Unternehmerlohn für seine unternehmerische Arbeit, der Ingangsetzung, der Überwachung, der Erneuerung des Produktionsprozesses. Das ist, was hier der Marx ausdrückt. In seinem Hirnkasten stellt es sich so dar, dass er für seine Tätigkeit sich einen Unternehmerlohn zugute schreiben kann, der natürlich viel höher ist, weil er verträgt die Verantwortung, jetzt sind wir bei dem ersten Einwand, als das, was ein Arbeiter verdient. Nur, und das ist ja das Ende dieses Zitats, die Behauptung oder die Aussage von Marx ist, es sind zwei Sachen. Ja, er arbeitet, aber arbeiten im Sinne nicht des, er erzeugt nützliche Güter, sondern er überwacht einen Produktionsprozess, der ihm gehört. Also seine Arbeit ist die Arbeit des Exploitierens, ist es hier ausgedrückt. Lateinisch für Ausbeutung. Also das, seine Tätigkeit ist, einen Produktionsprozess zu kontrollieren, ins Werk zu setzen, zu erneuern, der ihm Gewinn verschafft, mehr Einkommen erzeugt, als mehr geldwertes Ertrag erzeugt, als er reinsteckt in die Geschichte. Und es ist eben was anderes, die Arbeit des Exploitierens, wie exploitierte Arbeit zu leisten. Also Arbeit von anderen abpressen ist was anderes, als die Arbeit zu leisten, die abgepresst wird. Also der Unternehmer in seiner Eigenschaft als fungierender Unternehmer, wenn er selbst der schöne mittelständische Unternehmer ist, der trägt nicht Verantwortung, oder dann ist Verantwortung ein anderer Ausdruck für, er kommandiert fremde Arbeit, die er ausnutzt. Das ist erstmal das, was man sagen muss, also wäre meine Antwort, und da teile ich das, was ich da vorgelesen habe, zu dem, was hat es mit dem Unternehmerlohn auf sich? Wie kommt er zustande und worin besteht er? Bevor ich auf das eingehe, will ich noch einen Gedanken machen, nämlich vielleicht nochmal das mit dem Überblick. Auch dazu habe ich noch ein schönes Zitat gefunden. Also, dass der Unternehmer dann sagt, ich kriege für die Tatsache, dass ich nicht einfach mein Geld verleihe wie ein Bankier und daraus, also ein Couponschneider bin, der für sein Eigentum Zinsen bekommt oder Dividende oder was auch immer, sondern der selbst den Produktionsprozess in Gang setzt, überwacht, kontrolliert, erneuert. Gibt es noch eine sehr schöne Bemerkung zu dem Aufsichtslohn, nämlich dem, ich kontrolliere ja die ganze Produktion. Ohne mich gäbe es sie nicht, und die wird mir eben in Form eines Aufsichtslohns, eines Unternehmerlohns, genauer genommen Aufsichtslohns, entgolten. Da will ich auch noch mal was vorlesen, weil das vielleicht noch eine Erläuterung ist zu dem, was wir vorhin hatten mit dem, der hat ja die Verantwortung. Auch ein Zitat aus dem dritten Band des Kapitals, da hat sich der Marx auch vor 150 Jahren so viel anders als heute sah da der Arbeitsprozess und Produktionsprozess auch nicht aus, zur Arbeit der Oberaufsicht geäußert und sagt Folgendes. Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung entspringt notwendig überall, wo der unmittelbare Produktionsprozess die Gestalt eines gesellschaftlich kombinierten Prozesses hat und nicht als vereinzelte Arbeit der selbstständigen Produzenten auftritt. Diese Arbeit der Oberaufsicht und Leitung ist aber doppelter Natur. Einerseits in allen Arbeiten, worin viele Individuen kooperieren, stellt sich notwendig der Zusammenhang und die Einheit des Prozesses in einem kommandierenden Willen dar und in Funktionen, die nicht die Teilarbeiten, sondern die Gesamttätigkeit der Werkstatt betreffen, wie bei dem Direktor eines Orchesters. Es ist dies eine produktive Arbeit, die verrichtet werden muss in jeder kombinierten Produktionsweise. Andererseits, ganz abgesehen von, das können wir weglassen, andererseits entspringt diese Arbeit der Oberaufsicht notwendig in allen Produktionsweisen, die auf dem Gegensatz zwischen dem Arbeiter und als dem unmittelbaren Produzenten und dem Eigentümer der Produktionsmittel beruhen. Je größer dieser Gegensatz, desto größer die Rolle, die diese Arbeit der Oberaufsicht spielt. Sie erreicht daher ihr Maximum im Sklavensystem. Sie ist aber auch in der kapitalistischen Produktionsweise unentbehrlich, da hier der Produktionsprozess zugleich Konsumptionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten ist. Also, womit setzt er sich auseinander in dem Zitat? Ja, mit der Rechtfertigung, die auch heute gang und gäbe ist, nämlich Rechtfertigung der Unternehmertätigkeit damit, dass sie zu jeder kooperativen Produktionsweise gehört, jede kooperative Produktionsweise, also wo mehrere Menschen in einem arbeitsteiligen Produktionsprozess zusammenarbeiten. Und die gehört zu jeder solchen Produktionsweise dazu, so wie das Beispiel hier gesagt ist, wie ein Dirigent zum Orchester. Also einerseits kann man sagen, ja, sie ist eine Notwendigkeit der Koordination von Teilarbeiten eines arbeitsteiligen Produktionsprozesses, also effektiv die Zusammenarbeit zu organisieren. Wie viele an welcher Stelle da sind, Nachschub muss geregelt sein und so weiter und so fort. Ist ein Erfordernis jeder Produktionsweise. Aber, und darauf ist in dem Zitat hingewiesen, in einem kapitalistischen Produktionsprozess hat die Aufsicht eine andere Natur. Da ist es eben nicht so, dass wie der Dirigent in einem Orchester, er halt eine Tätigkeit macht und damit die zusammenspielen, braucht es den Dirigenten, damit es sich für die Ohren angenehm anhört. Sondern da ist es umgekehrt. Da ist es, weil der Produktionsprozess gegensätzlich ist, weil er darauf beruht, dass Arbeit organisiert wird, nicht zum Nutzen derjenigen, die arbeiten, sondern für den Gewinn des Unternehmens, wo es um das Organisieren eines Produktionsprozesses, der im Aneignen von Mehrarbeit, von der überschüssigen Arbeit besteht. Das ist die Natur der Aufsicht in einem mittelständischen Unternehmen oder der Deutschen Bank. Also darauf zu achten, dass jede Minute der Arbeitsleistung effektiv für das Unternehmen ist, also den Produktionsprozess so zu organisieren, dass am Ende ein Gewinn steht, das ist die Leistung der Oberaufsicht. Also wieder das, was ich vorher gesagt habe, die Arbeit besteht im Kommando über die Arbeit anderer und nicht darin, hier wird ein arbeitsteiliger Prozess organisiert, wo der eine quasi den Überblick hat und die anderen, naja, angeleitet durch den, der den Überblick über den Gesamtzusammenhang hat, arbeiten. Wenn es so wäre, dann wäre ja auch gar nicht erfindlich, also dann kämen auch diese, sind wir wieder bei dem anderen, riesigen Einkommensunterschiede nicht raus. Also das waren erstmal die Bemerkungen, die ich machen wollte zu dem Unternehmer, sofern er selbst arbeitet in seinem Unternehmen, also was unternimmt. Und die Vorstellung, die sich da entwickelt, der Unternehmer kriegt für seine Tätigkeit der Aufsicht und der Organisation einen Unternehmerlohn. Sie haben in Ihrer Bemerkung schon darauf hingewiesen, das war der Punkt, auf den ich jetzt noch zu sprechen kommen will, deswegen ganz kurz. Heutigen Tags ist es zumeist so, gut, bei uns gibt es viele Unternehmer, die noch im Unternehmen tätig sind, sonst gibt es die Spaltung von der Unternehmer als Eigentümer des Produktionsprozesses und dem Manager, der für ihn die Kapitalfunktionen ausführt. Also man muss sagen, viele der Unternehmer sind doch Aussteiger. Also die einfach sich darauf zurückziehen, zu sagen, wir haben das Eigentum an dem Unternehmen und dafür kassiere ich einen Zins oder die Dividende, wenn ich der Eigentümer eines großen Aktienpakets an meinem Unternehmen bin. Also die sich auf die Funktion zurückziehen und umgekehrt die Tätigkeit der Überwachung, der Organisierung, der Erweiterung ihres Unternehmens gestalten Managern überlassen, die eben das organisieren. Und weil sie eben die Gewinnproduktion in dem Unternehmen organisieren, auch ein ganz anderes Gehalt bekommen als eine untere Lohngruppe, sondern eben das Tausendfache eines im Unternehmen sonst arbeitenden Arbeiters. Also deswegen verdienen halt Manager so viel, weil sie ja das Geschäft des Kommandos über fremde Arbeit für den Eigentümer organisieren. Also was man an der Stelle hat, auf was ich hinweisen wollte, war, diese zwei Einkommensquellen, die ich jetzt behandelt habe, den Grundeigentümer und den Unternehmer, den Kapitalisten, die schaffen selbst keinen Reichtum. Ihre Einkommensquelle ist ihr Kapitaleigentum oder ihr Bodeneigentum. Das heißt, eine Einkommensquelle, die ihnen erlaubt, aufgrund dieses politisch garantierten Monopols, sich den von anderen geschaffenen Reichtum anzueignen. Das ist die Quelle ihres Eigentums.
Ja. Deshalb ist ja meistens die Antwort darauf, ob der eine Unternehmer mehr verdient als der andere, ganz einfach, weil er mehr Kapital kommandiert. Der Ackermann kann halt 30 Millionen Einkommen einstreichen, weil die Deutsche Bank halt der fetteste Laden ist weit und breit. Ja. Der kleine Volksbank-Manager, der kann rackern, wie er will. Da er halt nur eine Bilanzsumme hat von ein paar Millionen, wird er keine 30 Millionen jedes Jahr auf den Kopf nehmen können.
Ja gut, Sie weisen auch darauf hin, dass da das Einkommen des Managers eine direkt abhängige Variable ist von dem Reichtum, der Größe des Unternehmens, der Kapitalmasse, die da kommandiert wird, das ist richtig. Aber mir kommt es jetzt also, auf was ich so Wert legen will, ist, man hat die Vorstellung, also wenn man es nochmal konfrontiert mit dem Ausgangspunkt, die ursprüngliche Vorstellung, die die meisten doch im Kopf haben in dieser Gesellschaft, ist die, es werden Beiträge zu dem Reichtum in dieser Nation geleistet. Und da leisten die Leute unterschiedliche Beiträge. Was jetzt rauskam, ist ja, daraus ergeben sich die unterschiedlichen Einkommenshöhen und Einkommen in der Gesellschaft. Und ich wollte darauf hinweisen jetzt in dem ersten. Wenn ich mir angucke, was sind die Quellen dieser Einkommen, komme ich drauf, bei diesen beiden Einkommensquellen ist es ein Aneignungstitel auf Reichtum, den andere schaffen. Das ist übrigens, wie geht bei uns die Konkurrenz um Einkommen? Ja, darüber, da besitzt jemand Grund und Boden. Und das ermöglicht ihm, Zugriff zu nehmen auf Reichtum und Einkommen als die Resultate von Arbeit, von anderen. Das ist das Verfahren, das ist die Quelle des Einkommens. Und deswegen ist es auch ganz logisch, dass wer nicht selbst arbeitet, sondern über die Aneignungstitel, sei es Boden oder sei es Kapitaleigentum, verfügt. Das sind die großen Quellen des Eigentums, des Einkommens. Da ermöglicht, ist der Zugriff gegeben auf Reichtum, der von anderen geschaffen wird. Das ist, dass da ein politisches Monopol, ein staatlich garantiertes Recht, Eigentumsrecht, die Quelle des Einkommens ist. Auf das wollte ich hinweisen. Also von wegen, genau, das ist halt die Differenz, also die wir haben. Sie vertreten ja die Vorstellung ungefähr dieses Hirnkastens, der sagt, oder in dem sich vorstellt, der Unternehmer leistet was, nämlich die Oberaufsicht, und dafür kriegt er das. Sein ganzer Überblick wird ihm überhaupt nichts nützen, wenn er nicht der Chef der Deutschen Bank wäre. Und Chef der Deutschen Bank zu sein, heißt halt nicht, Überblick zu haben, sondern eine Kapitalmasse zu kommandieren und auch die entsprechenden Leute, die als Bankangestellte dann dafür sorgen, dass die entsprechenden Verträge geschlossen werden und dass der Reichtum der Deutschen Bank sich vergrößert. Vielleicht gehen wir nochmal die anderen Einkommensquellen durch. Ich wollte, bevor ich auf Belegschaften in Unternehmen komme, also das normale Arbeitseinkommen, noch auf eine andere Quelle von Einkommen bei uns zu sprechen kommen, das ist die Arbeit in Staatsfunktionen. Also die Einkommen von so jemanden wie Richter, Lehrer, Polizisten, Dozenten von mir aus, Hochschullehrer, so einer wie ich es bin und so weiter. Auch da die Frage, worauf beruhen eigentlich deren Einkommen? Woraus beziehen sie ihr Einkommen? Wie sieht dann auch ihr Einkommen aus? Also die Quelle des Einkommens ist ja auch kein Geheimnis. Ist nicht Eigentum, wie wir es eben hatten, an Grund und Boden oder an Kapital. Es ist auch nicht die Lohnarbeit für die Vermehrung des Eigentums, also das abhängige Arbeit, wie man das normalerweise nennt. Sondern deren Einkommen beruht darauf, dass sie hoheitliche Funktionen wahrnehmen. Also Herrschaftsfunktionen wahrnehmen, Bereitstellung von allgemeinen Bedingungen für das Wirtschaftswachstum, die im staatlichen Auftrag passieren, wahrnehmen. Also angefangen von den Politikern über hohe Verwaltungsbeamte, Finanzdirektoren, Richter, Professoren, Lehrer, Ärzte, Sozialarbeiter und was es alles an staatlichen Jobs oder Jobs im öffentlichen Dienst oder beamteten Positionen in dieser Gesellschaft gibt. Da muss man erst mal sagen, deren Einkommen beruhen darauf, dass sie hoheitliche Funktionen ausüben. Also ein Richter dafür sorgt, dass Beschlüsse, die von Politikern gefasst werden, die als Recht in der Gesellschaft Geltung beanspruchen, dass auch dieses Recht seine Geltung hat, und dafür sorgen zum Beispiel Richter. Das sind hoheitliche Funktionen, die sie wahrnehmen, und dafür werden sie bezahlt. Bei Lehrern ist es so ein Zwischending. Also einerseits ist es die Abteilung, ja, die Menschen in dieser Gesellschaft müssen was können, wissen. Und das hat die Abteilung Vermittlung von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Aber auch ein Lehrer ein Stück weit führt, übt hoheitliche Funktionen aus, nämlich dass er sortiert die Schüler, er ordnet sie ein, er entscheidet mit seinen Noten darüber, das sind ja Hoheitsakte, wer auf weitergehende Schulen kommt, wer auf der Realschule oder Hauptschule bleibt und so weiter und so fort. Professoren vermitteln Wissen, aber sie haben auch die Prüfungsberechtigung. Und die Prüfungsberechtigung und jede Prüfung ist ein Staatsakt, ein Rechtsakt, in dem eben rechtsgültig entschieden wird, ob jemand seinen Abschluss kriegt oder nicht, in welcher Höhe er ihn kriegt und so weiter und so fort. Gut, also es sind Herrschaftsfunktionen, hoheitliche Funktionen, die Grundlage von diesen Einkommen. Woraus werden sie bezahlt? Sie werden bezahlt nicht dadurch, dass diese Leute, was zum Reichtum in der Gesellschaft beitragen. Auch hier ist es nicht so. Ein Richter arbeitet nichts und schafft keinen Reichtum. Auch ein Lehrer schafft keinen Reichtum. Sondern sie werden bezahlt aus Steuergeldern. Und Steuergelder sind Gelder, die nicht bezahlt werden. Man hat eine Ware anzubieten und kriegt dafür ein Geld. Sondern die werden eingezogen von der Gesellschaft. Das ist Enteignung von anderen Einkommen. Das ist halt die in unserer Gesellschaft akzeptierte, gültig gemachte Form der Enteignung. Ein Stück des Einkommens in der Gesellschaft wird vom Staat in Form von Steuern an sich gezogen und aus den Steuern werden Staatsbeamte bezahlt. Also da ist es auch wiederum so. Diese Funktionen tragen nicht zum Reichtum der Gesellschaft bei. Sie sind Abzug vom Reichtum. Bezahlt aus den Steuern, die von den Verdiensten in der Gesellschaft eingezogen werden. Das ist erstmal die Quelle des Einkommens. Wie sieht das Einkommen von Beamten aus? Und das ist noch ein interessanter Punkt, den man man weiß, Beamte in dieser Gesellschaft kriegen keinen Lohn, sondern werden besoldet. Sie werden, auch wenn sie Beamte sind, also nicht im öffentlichen Dienst ein Angestelltenverhältnis haben, lebenslang bezahlt. Also deren Bezahlung hat einen Moment von Alimentierung an sich. Soll heißen, das Einkommen, was Beamte bekommen, übrigens bekommen sie es im Unterschied, da komme ich nachher auch noch kurz drauf zu sprechen, zu anderen Einkommen von abhängig Beschäftigten am Anfang des Monats, nicht am Ende. Hat also richtig den Charakter, dieses Einkommen soll die Staatsbeamten freisetzen von den Nöten und Sorgen eines normalen Erwerbslebens. Sie sollen ganz in ihrer Funktion aufgehen und sich ihr widmen können. Und das ist sehr deutlich bei den höheren Positionen bei den Beamten. Oder war in der Vergangenheit jedenfalls so. Dieses Moment der Alimentierung, des Moment quasi, es werden Überzeugungstäter bezahlt. Also Leute, die sich dann ganz dem Dienst an der staatlichen Ordnung in ihren verschiedenen Schattierungen, ob es ein Richter ist, ob es ein hoher Verwaltungsbeamter ist, aber auch Lehrer und so weiter, richten können. Das ist, da merkt man in der Art der Bezahlung, auf was sie zielt. Es hat übrigens auch einen Moment dabei, Beamte müssen gut bezahlt werden oder sollten gut bezahlt werden, damit sie nicht bestechlich sind. Hat dieses Moment, wenn der Mensch von Geldnöten im Prinzip freigesetzt ist, also wenn er halbwegs gut leben kann, dann ist er nicht bestechlich und kann sich in seiner Tätigkeit ganz dem Staatsnotwendigen widmen. Und das weiß man ja, wenn ein Baudirektor in Frankfurt Aufträge vergibt, dann entscheidet er zum Beispiel oder ausweist, was Baugelände wird oder nicht wird. Dann entscheidet er natürlich bei anderen darüber, ob aus ihrem Boden plötzlich wahnsinnig viel wert wird oder nicht wert wird. Dass da das Moment der Bestechung immer so nahe liegt, einzuwirken auf die, ist klar. Und deswegen gibt es einen Gesichtspunkt bei der Bezahlung seiner Beamten, jedenfalls in entwickelten Staaten wie in Deutschland, dass das Gehalt relativ hoch sein soll, damit dieser Angriff der Bestechlichkeit ins Leere läuft. Heißt natürlich nicht, dass er nicht passiert. Gibt genug Korruption. Aber im Unterschied zu Ländern, sagen wir mal, die man als dritte Welt bezeichnet, wo man weiß, das Gehalt, also das Einkommen von einem Polizisten oder einem Verwaltungsbeamten ist sauniedrig, da gehört dann die Bestechung schon notwendig dazu, damit er überhaupt über die Runden kommt, ist dieser Unterschied in der Bezahlung bei uns schon merklich. Ist nur noch ein Nebenaspekt, auf den ich hinweisen wollte. Allgemein gilt zu sagen, bei der Bezahlung im Prinzip ist die Bezahlung, den Positionen der Privatwirtschaft nachgebildet. Soll heißen, ganz klar, wer die höheren Funktionen hat, an den oberen Schalthebeln sitzt, verdient mehr als jemand, der ein Polizist ist oder sonst was, an den unteren Positionen sitzt. Das ist mal das allgemeine Prinzip. Und das andere ist, heutigen Tags kommt dann der Staat darauf zu sagen, in dem Bereich lässt sich aber auch vieles billiger regeln. Also dieses Moment zu sagen, alle diese hoheitlichen Funktionen, die wir in der Gesellschaft haben, wollen wir die noch so haben? Vieles lässt sich doch outsourcen. Manche Gefängnisse lassen sich auch privatisieren und so weiter. Da brauche ich keine Staatsbeamten mehr. Das ist eine Entwicklung, die man jetzt hat. Also dieses Moment, wir haben uns viel zu viel an Alimentierung geleistet in der Vergangenheit, ist ein Trend, den man jetzt sehen kann und der halt von staatlicher Seite durchgesetzt wird. Aber das will ich jetzt nicht länger verfolgen. Also auch da, auf was ich hinweisen wollte, an dem Punkt ist, die Quelle des Einkommens von Staatsbeamten, auch hier ist es nicht so eigene Arbeit, im Sinne, hier wird Reichtum geschaffen, sondern es ist die Alimentierung eines großen Bestandteils von einer großen Anzahl von Staatsbeamten im hoheitlichen Dienst. Und da ist die Einkommensquelle auch hier die politische Gewalt. So, das waren jetzt die drei Einkommensquellen, die ich zunächst behandeln wollte und die alle die Gemeinsamkeit haben, dass diese Einkommen von Grundeigentümern, von Unternehmern und Managern, von Staatsbeamten auf Eigentum bzw. staatlicher Macht beruhen und Anspruchstitel, Aneignungstitel sind für fremdes Geld, Reichtum, den Sie nicht erzeugen. Jetzt machen wir die andere große Einkommensquelle des größten Teils des Volks, abhängige Arbeit, also die Einkommensquelle Arbeit. Das weiß man ja, wer hierzulande abhängige Arbeit verrichtet, in Fabriken oder Büros, also die Mehrheit der Bevölkerung, steht ziemlich weit unten in der Einkommenshierarchie. Sagen wir mal zwischen 1.500 und 4.000 Euro. Die Unterschiede, die es da gibt, da will ich nachher auch noch was zu sagen. Mal die erste Sache, die man so leicht übersieht. Bei uns gibt es die Einkommensquelle Arbeit. Also Arbeit schafft Einkommen. Das scheint jedem vollkommen selbstverständlich. Da denkt man gar nicht drüber nach. Das weiß jeder. Man muss arbeiten und kriegt ein Geld dafür. Man muss es mal ernst nehmen und mal so einen Moment zurücktreten und sagen, das für sich ist eigentlich schon eine Absurdität. Dass Arbeit Einkommen schafft. Warum ist es eine Absurdität? Ja, Arbeit, dass jemand arbeitet, die schafft Güter. Die schafft, alt würde man sagen, wenn ich jetzt nochmal an den Marx erinnere, Gebrauchswerte, nützliche Güter. Die schafft halt konkrete Wirtschaftsgüter, aber die schafft nicht Einkommen. Also dass bei uns Arbeit Einkommen schafft, dass man mit Arbeit Geld verdient, verdienen muss, das setzt ja schon ein ganzes Produktionsverhältnis voraus. Das setzt ja schon voraus, auf was ich vorhin hingewiesen habe, dass es ein politisches Monopol an Produktionsmitteln gibt bei uns. Dass es umgekehrt eine Eigentumslosigkeit der Mehrheit der Bevölkerung gibt. Und wie gesagt, Eigentumslosigkeit meine ich immer in Bezug auf die Mittel, selbst arbeiten zu können. Also das, was man zum Arbeiten braucht. Produktionsmittel. Das ist alles da unterstellt, sodass überhaupt Arbeit für Geld eine Arbeitseinkommensquelle wird. Das ist kein natürliches Verhältnis. Es ist nicht so, wer arbeitet, kriegt Geld. Das gilt einfach so. Sondern das ist, setzt ein ganzes Produktionsverhältnis voraus, wo Produktionsmittel Privateigentum sind. Nur dann generiert überhaupt Arbeit Einkommen, und zwar Lohn, den der Arbeitgeber bezahlt. Und darauf habe ich hingewiesen, er bezahlt ihn nur, wenn der Geldwert, der Ertrag dieser Arbeit größer ist als die Arbeit, als der Lohn, den es für die Arbeit gibt. Sonst käme ja eh kein Gewinn zustande. Ja? Er
wechselt nicht nur die Produktionsmittel, sondern alle nützlichen Dinge, die privat werden. Denn es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man Geld braucht, um nützliche Sachen kriegen zu können.
Das ist die Kehrseite davon, das ist richtig. Also wenn das natürlich kein Privateigentum ist, deswegen hatte ich das gleich unterstellt, dann würden ja auch die Resultate des Arbeitens den unmittelbaren Produzenten gehören. Also auf was ich jetzt hinweisen wollte, ist, es ist vollkommen klar von Anfang an, das ist eigentlich ganz primitiv und überhaupt keine Frage, dass hier wir das umgekehrte Verhältnis haben zu den anderen Einkommensquellen. Bei den anderen Einkommensquellen war es so, das sind Rechtstitel zur Aneignung von Arbeitserträgen, die andere leisten. Beim Arbeitseinkommen, also dem Lohn für Arbeit, ist es genau umgekehrt. Das ist ein Bruchteil des Reichtums, den die Arbeit schafft. Also da ist es genau umgekehrt. Das ist ja auch klar, wenn die Unternehmen den Arbeitern das zahlen würden, was sie an Reichtum schaffen, dann wäre ja auch kein Gewinn da. Wie soll das anders gehen? Also das ist erstmal die Basis, dass der Geldwert, der Ertrag, den die Belegschaften erzeugen, erarbeiten und der Lohn, der ausgezahlt wird, zwei Größen sind. Und die erste Größe ist größer als die zweite. Also dass da von vornherein eine Ungleichung in der Gleichung steht, von Arbeit für Lohn, für Einkommen. Das ist nicht so, dass die Arbeit bezahlt wird, sondern es wird was anderes bezahlt, nämlich die Verfügung über die Arbeit. Und da will ich noch ein paar Überlegungen dazu sagen. Weil natürlich in der Gesellschaft die grundlegende Vorstellung ja die ist. Ich kriege Geld für die Leistung, die ich bringe. Also für Arbeit wird bezahlt. Das ist ja die grundlegende Vorstellung. Das war überhaupt die Basis, wo wir angefangen haben. Die Vorstellung gerechter Lohn für gerechte Arbeit. Das ist die grundlegende Ideologie. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und bezahlt wird die Leistung mit Geld, die die abhängig Beschäftigten in der Fabrik leisten. Was ist der Anhaltspunkt für die Vorstellung? Also dazu will ich jetzt etwas sagen und nochmal einfach das Augenmerk darauf legen, wie sich diese Ideologie entlarvt, um es mal so auszudrücken. Der Anhaltspunkt für die Vorstellung ist die Art der Bezahlung bei uns. Nämlich, dass die grundlegende Bezahlung ist, die, es wird für Stunden bezahlt in dieser Gesellschaft. Also eine Stunde Arbeit sind 20 Euro, 40 Stunden Arbeit sind dann entsprechend 800 Euro, ein Monatslohn sind 3200 Euro. Das ist die Art und Weise, wie bei uns Arbeit Einkommen generiert oder umgekehrt, wie für Arbeit in einem Unternehmen bezahlt wird. Nur, dass nach Stunden bezahlt wird, heißt ja nicht, dass die in den Stunden geleistete Arbeit bezahlt wird. Also das ist, um es nochmal, weiß nicht, ob es deutlich ist, der Schein ist, da findet ein Austauschverhältnis statt. Da wird Arbeit mit Geld bezahlt. Ja, bei uns wird nach Stunden wird die Arbeit bezahlt, aber die Arbeit selbst wird doch nicht bezahlt. Das wird an Folgendem sehr deutlich. Erstens, es gibt doch überhaupt keinen inneren, notwendigen, quasi physikalisch begründeten Zusammenhang von eine Stunde Arbeit gleich 20 Euro. Also, dass eine Stunde Arbeit 20 Euro sein soll. Wo gibt es denn diesen Zusammenhang? Jedes Unternehmen in seiner Bezahlung dementiert diesen Zusammenhang, den sie zugleich behaupten. Also, dieselbe Tätigkeit, die die Deutsche Post mit 8,60 Euro für einen Briefträger entlohnt. Beim Konkurrenten PIN waren es 6 Euro. Genau dieselbe Arbeit und Leistung, die einer bringt, in dem einen Fall 8,60 Euro, in dem anderen Fall 6 Euro. Dieselbe Arbeit, die ein Nokia-Monteur in Bochum geleistet hat. Das Werk zieht um nach Rumänien. Die Leute arbeiten dort genau an denselben Arbeitsplätzen, kriegen ein Drittel oder ein Viertel des Lohns. Also von wegen, die Arbeit, es gibt einen Wert für eine Stunde Arbeit. Nie und nimmer, wird an diesen Beispielen offensichtlich. Zweiter Punkt, wie viel Arbeit in einer Arbeitsstunde abgeleistet wird, steht doch auch überhaupt nicht fest. Das ist doch eine Variable. Also jede gewerkschaftliche Lohnforderung nach einem Jahr, wenn sie denn kommt, weist darauf hin, der Produktivitätsfortschritt im letzten Jahr war so und so viel Prozent. Deswegen wollen wir eine Lohnerhöhung von. So ging es jedenfalls früher klassisch zu. Also ist ein Hinweis darauf, Mit der Bezahlung steht doch die Leistung überhaupt nicht fest, die dazu zu erbringen ist. Umgekehrt, die Leistung wird immer gesteigert bei gleicher Bezahlung, die man in einer Arbeitsstunde zu bringen hat. Ist der zweite Hinweis drauf. Es gibt nicht ein feststehendes Verhältnis eines inneren Werts einer Stunde Arbeit und dem Lohn, den man für diese Stunde Arbeit kriegt. Das gibt es nicht. Es sind alles Belege dafür, dass der Lohn nicht die Leistung bezahlt, sondern es umgekehrt ist, dass für einen festgelegten Lohn eine, jetzt kann ich sagen, in Klammern gesteigerte Arbeitsleistung abverlangt wird. Also der Lohn ist, das muss man erstmal festhalten, die Trennung von der Leistung, die am Arbeitsplatz gebracht wird. Es ist das Mittel, sie zu erzwingen, aber es ist getrennt davon, was da geleistet wird, vom Produkt erst recht und von den Bedürfnissen, die jemand dann mit dem Lohn sich befriedigen kann, sowieso. Umgekehrt, vielleicht das mal ganz leicht erläutert. Wie geht denn die Festlegung der Löhne bei uns? Die Festlegung der Lohnhöhe? Bestimmt nicht so, habe ich schon darauf hingewiesen. Es gibt einen feststehenden Preis für die Arbeit, für eine Stunde Arbeit und der liegt halt irgendwie fest. Sondern es geht doch ganz anders. Die Löhne werden festgelegt als eine Rückrechnung aus der profitlichen Kalkulation eines Unternehmers. Also es gibt für ein Produkt, nehmen wir das Beispiel Nokia mit seinen Handys, weil es so ein schlagendes Beispiel war und die öffentliche Aufmerksamkeit beherrscht hat. Es gibt einen Marktpreis für Handys. Und wenn Nokia macht ganz simpel das, es sagt, es will so zu diesem Marktpreis so und so viel Handys zu verkaufen. Damit diese mit Gewinn zu verkaufen sind, brauche ich Kosten, aber die müssen niedrig liegen. Nämlich, sie müssen, auf der einen Seite habe ich feststehende Kosten für die Produktionsstätten und die Maschinerie und was alles dazugehört, für die Patente und Ähnliches, wenn sie nicht selbst erarbeitet sind. Das ist das eine. Und das andere ist, ich brauche ein bestimmtes Arbeitsquantum, um diese herzustellen zu diesem Marktpreis. Damit ich sie zu diesem Marktpreis, der die Kosten deckt und einen Gewinn übrig lässt, darf ich nur so und so viel zahlen an Löhnen. Also erstmal ergibt sich einfach aus der profitlichen Kalkulation heraus eine Festlegung von, dann bezahle ich für die Arbeitsstunde so und so viel. Und der Wechsel von Nokia von Bochum nach Rumänien hat halt eingeschlossen, ja, wenn ich dann für die Arbeitsstunde nur ein Drittel zahle, wie in Bochum, dann bleibt auf alle Fälle mehr Gewinn übrig, wenn auch ich erstmal andere höhere Kosten habe, von mir aus diese Fabrik dahin zu verlagern. Also ich wollte erstmal sagen, die Festlegung des Einkommens ergibt, also der Gleichung von eine Stunde Arbeit gleich 10 Euro, 15 Euro oder wie auch immer, ergibt sich als Resultat der Rückrechnung, als Resultat der Kalkulation, der profitlichen Kalkulation des Unternehmens. Das ist erstmal die Wahrheit und nicht, es gibt einen feststehenden Preis für die Arbeit und der wird bezahlt. Jetzt wollte ich da noch ein paar Erläuterungen an der Stelle machen. Es ist ja so, in jedem Unternehmen gibt es noch eine ziemliche Spreizung. Es ist ja nicht so, da gibt es einen Einheitslohn. Also dass jeder, der zur Belegschaft eines Unternehmens gehört, das Gleiche verdient. Sondern es gibt da in den Unternehmen durchaus eine Spreizung von, sagen wir mal, 1200 Euro bei der niedrigsten Lohngruppe bis hin zu 4000 Euro, 5000 Euro für die höheren Beschäftigten. Besser bezahlten Beschäftigten. Da gibt es ja schon, sagen wir mal, eine Spreizung von 1- bis 4-fachen des Lohns. Und dazu wollte ich noch mal ein paar Worte sagen. Weil auch das sehr aufschlussreich ist über die Einkommensquelle Lohn und woraus ja, was eigentlich der Lohn bezahlt. Woraus ergeben sich eigentlich diese Unterschiede? Also was, ich habe jetzt einmal darauf hingewiesen, ja, die Löhne, der Stundenlohn ist eine Rückrechnung aus der Profitkalkulation eines Unternehmens. Das ist auf alle Fälle so. Kann ich erst noch den Gedanken dann...
aber nur sozusagen die Decke, durch die ich nach oben nicht durchgehen kann. Nach unten ist das relativ weit offen. Wenn man zur Hälfte kriegt, sie in Nokia, allemal gut. Wenn man es für ein Drittel kriegt, noch besser. Nur, wenn der Lohn von Arbeitern so weit hochgetrieben werden würde, dass er diese Kalkulationsgrenze überschreitet, dann sagt der Unternehmer, ja, dann lasse ich den ganzen Laden bleiben.
Ja.
Dann rechnet sich für mich nicht.
Ja. Das ist überhaupt die Bedingung für die, das war ja der Ausgangspunkt, die Bedingung für die Lohnzahlung ist überhaupt, dass ein Gewinn am Ende steht. Wenn kein Gewinn rauskommt, dann wird auch nichts unternommen. Das ist richtig. Also jetzt zu dem, woher kommt eigentlich die Spreizung, also diese Hierarchie von Einkommen, auch von Arbeitnehmereinkommen. Prinzipiell gibt es drei Bestimmungsgründe dafür. Das eine ist die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Der zweite Bestimmungsgrund ist die Konkurrenz unter den Kapitalisten um Arbeitskräfte selbst. Und das dritte ist die Konkurrenz zwischen Arbeitern auf der einen Seite und Unternehmern auf der anderen Seite. Das sind erstmal die drei prinzipiellen Bestimmungsgründe. Und dazu will ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Also das erläutern, das ist jetzt erstmal so abstrakt hingesagt. Soll heißen, erstmal, kein Unternehmer, wenn er jemanden beschäftigt und kein Arbeiter, der seine Arbeit anbietet, hat irgendwas mit, wie soll man sagen, mit da gibt es ein feststehendes Verhältnis oder für die Arbeit verdient man so und so viel oder muss ich so und so viel zahlen, sondern das ist tatsächlich ein Konkurrenzverhältnis. Also, wenn es Leute gibt, die nichts gelernt haben, die für alles verfügbar sind und Arbeitsplätze, ein Arbeitsbedürfnis gibt, Arbeitsplätze gibt, für die brauche ich solche Leute, dann ist schon mal vollkommen klar, da muss nicht viel bezahlt werden. Weil es gibt genug dafür und der Unternehmer zahlt gerade mal so viel, wie er dafür braucht. Das war das Beispiel, also um sie zu bekommen. Das war das Beispiel Nokia und in Deutschland produziert oder in Rumänien produziert. Also da, in Rumänien gibt es billige Arbeitskräfte. Das sind Tätigkeiten, die kann im Prinzip auch jeder. Vielleicht sind es auch höhere Tätigkeiten, aber da gibt es genug davon. Also wenn das Verhältnis so ist, es gibt ein großes Angebot an Arbeitskräften und von denen, die haben nichts Besonderes an sich, also sind überreichlich vorhanden, dann ist die Entlohnung gering. Das ist erstmal das ganz simple Prinzip, Arbeit, die jeder verrichten kann, die keine besondere Ausbildung braucht, also reichlich am Arbeitsmarkt vorhanden ist, die ist bei uns am wenigsten wert, die wird am schlechtesten bezahlt. Und die ruinöseste, die ödeste, die unangenehmste und mühsamste Arbeit, die wird bei uns am schlechtesten entlohnt, weil das einfach Arbeitskräfte sind, die billig zu haben sind, weil sie so reichlich zur Verfügung stehen. Und wenn dann die Verhältnisse noch so sind, das ist ein Beispiel für was ich gesagt habe, die Konkurrenz zwischen Arbeitern und Unternehmern entscheidet darüber. Ja, wenn es eine riesige Reservearmee von solchen Leuten gibt, eine Arbeitslosigkeit von 5 Millionen oder 7 Millionen in Deutschland, wenn man mal die alle einrechnet, die wirklich arbeitslos sind, dann ist klar, dass das auf die Löhne drückt und den Unternehmern ermöglicht, einfach wenig zu zahlen.
Da ist ja nicht gerade das Problem, dass das aus Sie da machen kann. Ja, solange man genügend blöde Frauen findet, die sich einreden lassen, dass sie einen Dienst an der Gesellschaft leisten und das ganz was Tolles ist und man deshalb dafür einen heftigen Lohn aufdrücken kann, solange funktioniert das System. Wenn es genügend Frauen gibt, die für ein Apfel und ein Ei ins Krankenhaus gehen, warum sollten Krankenhäuser denen mehr bezahlen?
Also es liegt ja nicht an der Blödheit, sondern es liegt einfach da, es ist einfach so, auch da, es gibt offensichtlich reichlich eben diese Sorte von Qualifikationen für die Krankenhäuser und das funktioniert in dem Falle übrigens, wo ich mehr brauche, also ein Mangel ist, dann wird ja auch besser bezahlt. Also das ist eigentlich ein schöner Beleg dafür. Also zum Beispiel, wenn auch, außerdem hängt es auch sehr von politischen Entscheidungen ab. Also wenn zum Beispiel in Großbritannien gesagt wird, es wird das Gesundheitswesen ausgebaut jetzt nach vielen Jahren des Kaputtsparens und man hat zu wenig Krankenschwestern, dann steigen tatsächlich um ein Drittel die Löhne. Das passiert ja auch. Also ist eigentlich so ein Beleg dafür, dass die Konkurrenz um Arbeitskräfte in dem Fall, ja, wenn es mal sowas gibt, eine gewisse Knappheit, dann steigen die Löhne. Also wenn, so war es in Deutschland doch, wenn es eine wachsende Computerindustrie gibt und es am Anfang nur wenige Programmierer gab, dann waren die Löhne für Programmierer sehr hoch hierzulande. Und das waren wirklich diejenigen, die sich in diesem Bereich, den ich gesagt hatte, des drei- oder vierfachen von der Krankenschwester bewegt haben. Einfach deswegen, weil es eine Konkurrenz der Unternehmer um diese Sorte von Arbeitskräften gab. Dann in dem Maße, in dem jetzt mehr produziert werden, in dem Maße vielleicht auch, in dem das Wachstum dann mal dieser Wirtschaft einen Crash hingelegt hat, eine Krise hatte und die Nachfrage gesunken war, in dem Maße auch, in dem das Programmieren wiederum einfacher geworden ist und es mehr Leute machen können, als ganz am Anfang dieser Industrie. Und dann sinken die Löhne, die Gehälter von Programmierern und IT-Leuten und so weiter. Also es sind alles Belege dafür, dass die Konkurrenz von Unternehmen um diese Arbeitskräfte, umgekehrt die Konkurrenz der Arbeitskräfte untereinander und zwischen den beiden über die Löhne oder Gehälter entscheidet. Also wenn Jobs knapp sind, wenn Qualifikationen knapp sind, wenn Arbeitskräfte knapp sind, dann steigt diese Bezahlung. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, ein historisches Beispiel, auch aus dem Kapital, das wollte ich nochmal zitieren, weil da noch deutlich wird, es hat auch nichts mit Ausbildung zu tun. Da wird ein Beispiel genannt, das ist jetzt ein historisches, kann man aber dann auch bei den heutigen auf heute übertragen. Da war es so, dass in England vor 200 Jahren industrielle Revolution, Manchester-Kapitalismus, kennt man ja, dass da Folgendes passiert ist, dass vorher sehr hochbezahlte Damastwürker, das ist so ein Beispiel, das sich im ersten Band des Kapitals findet, hochbezahlt waren. Aber es gab dann eine Knappheit an Maurern, an Bricklayern. Also diejenigen, die in England wird ja immer mit entsprechenden Steinen da gemauert, dass da aufgrund der Ruinierung dieser Arbeitskraft, der Vernutzung, die im Manchester-Kapitalismus stattgefunden hat, diese Arbeitskräfte knapp wurden. Obwohl eigentlich nur rohe Kraft und gar keine Qualifikation erforderlich war. Und was war das Resultat davon? Dass deren Löhne und Gehälter gestiegen sind, und zwar über das, was eigentlich eine hochkomplizierte und eine lange Ausbildung erforderliche Arbeit der Damastwürkerinnen, wo man wirklich mit großer Fertigkeit und sowas arbeiten musste, überschritten hat. Also dass deren Löhne gesunken und umgekehrt die anderen gestiegen sind. Was nochmal eine Illustration dafür ist, es ist nicht so, dass Unternehmer Wissen bezahlen oder Fertigkeiten bezahlen, sondern es geht ganz schlicht darum, was muss ich bezahlen, damit ich diese Leute kriege. Und wenn es jetzt aufgrund der ruinösen Arbeitsbedingungen, Verhältnisse, Arbeits- und Lebensverhältnisse im Manchester-Kapitalismus dazu geführt hat, dass eigentlich Arbeit, die früher reichlich vorhanden war, weil sie bloß auf physischer Robustheit und auf Körperkraft beruht hat, wenn die knapp wird, dann steigen die Löhne dafür. Also das ist nochmal ein schönes Beispiel, dass die Knappheit über den Wert des Könnens entscheidet. Und das entsprechende andere wäre halt das Moderne heute mit Programmierern oder anderen. Und auch Ihr Beispiel, meine ich, mit der Krankenschwester würde da reinpassen.
Würde man dann sagen, dass die Unternehmen vielleicht Interesse an einer gewissen Arbeitslosigkeit haben? Da dann ja ein größerer Anfang steht auf die qualifizierte Arbeit, die sie
besuchen. Ja, natürlich.
Deswegen sind sie wieder umgerissen.
Ja. Also das, was immer bei uns in der Öffentlichkeit diskutiert wird, Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Ja, aus der Sicht des von Arbeitslosigkeit Betroffenen ist es wirklich ein Problem, weil er hat nichts zum Leben. Aus der Sicht des Staates ist es auch ein Problem, weil er will, dass möglichst viel gearbeitet wird und Einkommen generiert wird in der Gesellschaft. Aber, sagen wir mal, ökonomisch für einen Unternehmer Verhältnisse, wo der Arbeitsmarkt leergefegt ist, also Zeiten eines, wie heißt es, von Vollbeschäftigung, sind Mist. Weil sie sorgen dafür, dass Unternehmer konkurrieren um Arbeitskräfte und das steigert die Löhne und Gehälter. Und es war ja auch bei uns so, die Zeit, in der die Gehälter und die Löhne gestiegen sind, war die Nachkriegszeit. Das war die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders. Das war die Zeit, in der tatsächlich es eine Konkurrenz und knappe Arbeitskräfte gab. Und ein Umgang damit war ja derjenige gewesen, man holt ausländische Arbeitskräfte ins Land, damit es billige Arbeitskräfte gibt und die Nachfrage nach Arbeitskräften, die Konkurrenz darum von Unternehmerseite nicht zu einem Steigen der Löhne führt. Übrigens, dasselbe hat man auch nochmal das Beispiel in Großbritannien zurzeit. Deutschland hat gesagt, weil bei uns gibt es ja 5 Millionen Arbeitslose offiziell, also 4,5 jetzt, hat gesagt, wir wollen das nicht haben, dass wir aus Osteuropa denen die Arbeitserlaubnis mit der Erweiterung geben. In England, wo die Wirtschaft geboomt hat, war das Argument, wir lassen osteuropäische Arbeitskräfte rein, weil die Nachfrage nach Arbeit sonst immer weiter lohntreibend wirken würde. Und da sind die 400.000 Polen, die in Großbritannien arbeiten, die nach Mindestlöhnen bezahlt werden müssen und nicht mehr, sind ein Mittel, die sonst stattfindende Steigerung der Löhne, nämlich die Konkurrenz der Unternehmer untereinander, um die Arbeitskräfte in Kontrolle zu halten. Also das sind so schöne Beispiele dafür, wie so deutlich wird, dass die Vorstellung, es wird eine Leistung bezahlt oder sowas, oder es wird auch das Wissen bezahlt, das hat damit nichts zu tun. Es wird bezahlt, was bezahlt werden muss, damit ich die Leute kriege. Vielleicht noch ein Punkt zu der Lohnhierarchie. Es gibt natürlich einen Gesichtspunkt, dass all die Positionen in einem Unternehmen, die näher am Unternehmenszweck dran sind, höher bezahlt werden. Also wer ein Stück weit Kontrolle von dem, was wir hatten vorher, also quasi Aufsicht führt in dem Unternehmen, wer ein Stück näher dran ist an an Betriebszweck des Gewinnemachens, der verdient auch einen höheren Lohn. Also der Meister hat einen höheren Lohn als der drunterstehende. Der Abteilungsleiter kriegt einen höheren Lohn als die in seiner Abteilung arbeiten und so weiter. Also immer, wo man ein Stück Betriebsverantwortung hat, heißt Kontrolle, wo man, da ist auch der Lohn höher. Und das heißt, immer wo man mehr Aufsicht hat und Verantwortung und da, das wird besser bezahlt. Also, dass das ein ironisches Verhältnis ist, weiß man eigentlich auch. Also das ist ja der Witz immer, ich trage die Verantwortung und du machst die Arbeit. Aber da ist ja eine Wahrheit dran, weil die härteren Jobs, die wo man mehr leisten muss im Sinne von Anstrengung und sowas, das sind immer die schlechter bezahlten. Und die besser bezahlten sind die, wo ich Verantwortung trage. So, jetzt gab es zwei Meldungen. Sie haben sich schon die ganze Zeit gemeldet und dann Sie. Ja, natürlich. Ich bin auch praktisch am Ende. Also ich hätte jetzt noch 5 Minuten und dann machen wir nochmal. Ja. Also wenn Sie das noch zurückhalten wollen, dann, man merkt das immer nicht, wenn man redet, dann dauert es.
Ja, ganz kurz, weil Sie gerade auch von Meistern geredet haben, war es nicht früher das Prinzip, dass man gesagt hat, von der Handwerksfindung, wir lassen in einem Gebiet nur so viele Leute zu, und was daraus jetzt geworden ist?
Ja, das ist ja längst aufgehoben, ja. Also das sind ja auch Sachen, wo es da noch Beschränkungen gab, das soll ja gerade aufgehoben werden und viele gibt es ja auch gerade im handwerklichen Bereich oder sowas, dass dann das liberalisiert werden soll, um so eine Konkurrenz zu installieren und auch darüber die Bezahlungen und sowas zu senken. Gut, weil jetzt die Frage war, also ich wollte noch zwei Punkte machen. Also da kannst du jetzt auch mal abschließen. Also was ich deutlich machen wollte ist, diese Lohnhierarchie, die es in einem Unternehmen gibt, diese Abstufung, ergibt sich nicht aus Unterschieden des Wissens, der Fähigkeiten oder sonst was, sondern sind Gesichtspunkte, die sich aus der, oder sind Unterschiede, die sich aus der Konkurrenz ergeben. Konkurrenz der Arbeitskräfte untereinander, der Kapitalisten untereinander und also der Arbeitgeber untereinander und zwischen den beiden. Jetzt mache ich die eine Bemerkung ganz kurz, nämlich die Bemerkung, dass das heute diese Unterschiede, die sich aus nichts anderem ergeben als, was muss ein Unternehmer zahlen, damit er die Verfügung über diese Sorte von Arbeitskraft bekommt. Und die Unterschiede, die sich dabei ergeben, ergeben sich eben aus der Kalkulation, aus den unterschiedlichen Voraussetzungen, die man, auf die der Unternehmer trifft. Also diese Unterschiede, die sich historisch ergeben, die auch dauernd verändert werden und so weiter, die haben bei uns eine gewisse Festigkeit bekommen. Und das war das, auch was ich glaube, Sie hatten als in der Zwischenmeldung darauf schon mal angesprochen. Dass bei uns es so eine festgefügte Hierarchie in Unternehmen gibt, die sagt, es gibt eine Lohngruppe so und so viel, niedrigste bis zu einer höheren Lohngruppe, alles fein unterschieden. Das hat was damit zu tun, dass es bei uns Gewerkschaften gibt, die nicht den Standpunkt haben. Also das ist alles bei uns vereinbart zwischen Gewerkschaften und Unternehmen. Zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. In Verträgen. Die nennen sich Entgeltrahmenverträge oder Tarifrahmenverträge und sowas. Und da ist genau das festgeschrieben, welche Hierarchien, Bezahlungsstufen und so weiter es in Unternehmen gibt. Was damit geleistet ist, ist, von Unternehmerseite ist es ja so, die Unterschiede ergeben sich einfach aus dem Interesse des Unternehmens, nur das zu zahlen, was unbedingt nötig ist für die. Also Lohnkosten zu sparen für die Beschäftigung. Das ist das ökonomische Interesse der Unternehmer, was zu dieser Hierarchie von Einkommen in den Belegschaften führt, von unterschiedlichen Einkommen. Und die Gewerkschaften haben sich jetzt nicht dazu so gestellt, dass sie gesagt haben, jeder soll von seiner Arbeit leben können, wir fordern einen einheitlichen Lohn oder sonst was, sondern die haben mitgewirkt daran, dass oder haben das richtig übersetzt in, der Lohn muss gerecht gezahlt werden. Die Abstufungen, die es gibt, müssen gerecht sein. Also die haben den ökonomischen Gesichtspunkt von Unternehmen, die zahlen nur so viel, wie sie zahlen müssen. Und da ist die Hierarchie von Lohnzahlungen eine Art, wie man möglichst wenig zahlt. Wer nur einfache Arbeit verrichten kann und überreichlich vorhanden ist, kriegt niedrige Löhne. Wer knapp ist, weil vielleicht so viele gar nicht ausgebildet sind, kriegt höhere Löhne. Als Lohnhierarchie, tarifvertraglich geregelt, wird jetzt dieser ökonomische Gesichtspunkt übersetzt in Gesichtspunkte der Wertigkeit von Arbeit, sodass die Gewerkschaft daran mitgewirkt hat, genau an der Lebenslüge dieses Systems, dass die unterschiedlichen Entlohnungen unterschiedliche Wertigkeiten von Arbeit, die in einem Betrieb geleistet wird, widerspiegelt. Das ist das, warum bei uns diese Sorte von Hierarchie von Einkommen, die allein aus der Konkurrenz und aus Gesichtspunkt der Unternehmen wenig Lohn für viel Leistung zu zahlen, resultieren, bei uns die Festigkeit haben, wie es gibt ein von allen Beteiligten abgesegnetes System, genau abgestuft von Wertigkeiten von Arbeit. Also ein System der Gerechtigkeit, der Bezahlung. Jetzt letzter Punkt, dann bin ich damit fertig. Das kürze ich jetzt einfach ein bisschen ab und sage Folgendes zum Abschluss. Wenn man also sich die Einkommen in der Gesellschaft anschaut und nicht die Frage nach der Gerechtigkeit stellt, sondern was ist die Quelle der Einkommen bei uns, dann scheinen erstmal alle spezifischen Einkommen ihre spezifische Quelle zu haben. Also die im Kapital heißt das mal, wer politökonomisch nachschauen will, das Buch sei ihm empfohlen, heißt es trinitarische Formel, soll heißen, Grundeigentum schafft Rente, Kapitaleigentum schafft Zins und Gewinn, Arbeit schafft Arbeitslohn. Jeder scheint seine eigene Quelle zu haben. Die Analyse hat ergeben, das Betrachten, was ist eigentlich die Quelle, dass de facto alle Einkommen auf Arbeit beruhen in der Gesellschaft. Und zwar auf der Aneignung von unbezahlter Arbeit beruhen Boden, Kapital, Staat. Der Profit ist unbezahlte Arbeit, der Zins sind Teile des Profits, die Rente ist genauso ein Teil des Profits, der Sold der Staatsbeamten ist enteignetes Einkommen aus der Gesellschaft. Also alle Quellen der Einkommen, dieser Einkommen, ist das politische Monopol, der Rechtstitel auf die Aneignung von unbezahlter Arbeit, von Arbeit, die andere schaffen. Und die Ironie in dieser Gesellschaft besteht halt darin, dass diejenigen, die Reichtum schaffen, mit ihrem Arbeitslohn einen Bruchteil von dem bekommen, was sie schaffen. Also alle Einkommen in dieser Gesellschaft beruhen auf der Lohnarbeit. Das ist die Quelle aller Einkommen. Je kleiner der Lohn, desto größer der Profit. Und aus dem kleinen Lohn der Masse bedienen sich dann alle möglichen noch von Staat bis auch zu den Fußballern. Die werden ja auch bezahlt aus den Eintrittskarten und den Sponsoren und den sonstigen Geschichten. Also es macht einen Unterschied und dafür sollte das ein Plädoyer sein. Von Sozialneid, also der Frage, ist das gerecht, was einer verdient? Das unterstellt und akzeptiert die Hierarchie und fragt, ob das eben in Ordnung geht oder nicht in Ordnung geht. Oder Kritik dieser Verhältnisse, und Kritik dieser Verhältnisse ist dasselbe wie die Frage, was sind die Quellen? Und dann kommt raus, die Quelle von allen Einkommen ist die Arbeit hierzulande und diejenigen, die sie leisten, sind von dem großen Teil des Reichtums ausgeschlossen. Das ist erstmal so das Fazit von dem, warum die korrekte Betrachtung von warum verdient wer wie viel. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Gut, also jetzt gibt es die Runde. Was gibt es für Fragen? Einwände? Ja.
Jetzt bezieht sich mehr auf den Anfang der Ausführung. Da haben wir eigentlich so zwei Kategorien gewählt. Eine wäre Risiko oder das Eingangsrisiko, weil die auch eine Rolle spielt für die Berechnung eines Einkommenszeit auch als Kategorie. Also nur als Beispiel die Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko. Es ist auch ein gewisses Risiko, wenn man schon früh, also wenn man Menschen politisch engagiert, weil ja nicht alle.
Gibt es eigentlich noch andere Fragen oder wollen wir erstmal... Ja.
Würden Sie gerne ja was zu dem Grundeigentümer sagen,
ja,
der sich das selbst erarbeitet hat? Weil es mir schon beim Zuhören aufgefallen, wenn du sagst, der hat sich was erspart und davon hat er sich die erste Wohnung gekauft. Naja, dann ist die Rechnung doch einfach. Das, was er sich selber erarbeitet hat, das ist 50.000 Euro gewesen sein. Nach 2 Jahren ist es konsummäßig weg. Dann hat er sich nichts mehr erspart. Sein Erspart ist aufgebraucht. Alles Geld, was er dann noch hat, um neue Wohnungen zu kaufen, kommt rein auf den Superzins, den er verlangt hat. Also ist seine Einkommensquelle, soweit er Grundeigentümer ist, nicht das, was er sich von Jobs beiseite gelegt hat, sondern seine Mieteinnahmen. Und sämtliche Arbeiten, die du erwähnt hast, die kann man natürlich gar nicht leugnen. Er setzt einen Salat in die Zahlung, wirft die Leute raus, macht Besichtigungen, führt Prozesse. Das tut er alles. Aber das sind ja Tätigkeiten, um auf seinem Monopol, auf Grund und Boden oder auf für das Recht auf Wohnen zu bestehen. Das ist einfach nur Tätigkeit, um daraus, dass er einen Rechtstitel hat, kann Geld verlangen, weil die Bude mir gehört, auch seinen Zins rauszuziehen. Das ist aber die Arbeit nicht der Grund für sein Einkommen, sondern der Grund ist immer noch das Recht, auf dem er dann steht. Dass ihm das auch noch Zeit kostet, das kommt einfach mit.
Ja, ich hätte dem nichts hinzuzufügen. Also von daher meine ich, es ist gerecht, den Grundeigentümer in dem schlechten Licht zu zeichnen. Also vielleicht auch nochmal, dieselbe Methode war eigentlich ihr erstes Argument mit dem, es wäre doch nicht so, das wäre wieder hier zu schwarz-weiß oder wie verzeichnet gewesen, viele Unternehmer stammen doch aus kleinen Verhältnissen. Richtig, ja. Das Argument ist nur das, ich glaube, es gab es schon als Zwischenruf, der Bill Gates ist nicht dadurch zum reichsten Mann oder einem der reichsten Männer der Welt geworden und hat eines der größten Unternehmen gegründet, das er gearbeitet hat, sondern dass er es geschafft hat, ein Unternehmen zu gründen, eine Nachfrage zu bedienen und andere dann für sich hat arbeiten lassen. Also ich kann das aus der eigenen Familie erzählen. Das ist ja ganz lustig, weil wir haben 2 Abteilungen. Ich bin an die Hochschule gekommen und bin Professor geworden. Mein Bruder ist Unternehmer geworden. So, was hat der gemacht? Der hat ein Handelsunternehmen gegründet, Topdeck. Und dieses Handelsunternehmen, da hat er halt Geld, der war vorher Manager, hat ein bisschen was gespart gehabt, nicht viel, hat dann Leute überzeugen können, ihm Geld zu leihen und hat ein Unternehmen aufgemacht, das darin besteht, dass man Büromöbel möglichst schnell von heute auf morgen mailordermäßig bestellen kann. Hatte das Glück gehabt. Auch übrigens zum Risiko, gut. Hatte das Glück gehabt, in England ist er pleite gegangen, aber in Deutschland ist er groß rausgekommen, weil, das war gerade justament zur Zeit der Wende, es eine riesige Nachfrage danach gab und sie haben expandiert. Dann hat er nach 5 Jahren das Unternehmen verkauft, war also auch so ein Aussteiger, hat einfach seine Aktienpakete verkauft für ein paar Millionen, hat sich zur Ruhe in die Karibik gesetzt. So. Was ist das wodurch ist der reich geworden? Ja, eben dadurch, dass er es geschafft hat, dass er eine Unternehmensidee hatte, hat überhaupt nichts genutzt. Er brauchte Geldgeber. Diese Geldgeber haben sich darauf verlassen, dass dieses gegründete Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Und zwar darüber, dass die Arbeit, die in dem Unternehmen geleistet wird, gewinnträchtig ist. Also der Witz ist der, es mag ja Leute geben, die haben selbst mal gearbeitet. Der Bill Gates war ja auch so einer. Die haben erst mal gearbeitet. Aber reich wird man eben nicht durch Arbeit, sondern dass man es schafft. Und da gibt es halt solche Glücksfälle, dass ich es dazu bringe, dass andere für mich arbeiten. Und das ist das Verfahren. Also, und das war ja der ganze Hinweis. Die Einkommensquelle von ihm ist, dass er oder war, dass er ein Geld hatte, dieses Geld hatte gereicht, um Produktionsmittel hinzustellen, also eine Geschäftsidee in ein Unternehmen zu verwandeln. Dazu brauche ich Geld, in dem Fall war es geliehenes Geld. Die Sache ging auf, und zwar darüber, dass andere jetzt für ihn gearbeitet haben. Er allein hat ja nicht das Unternehmen gemacht, sondern er hatte dann 500 Leute, heißt modern Mitarbeiter, aber der ganze Witz war, dass sie mehr Reichtum geschaffen haben, also mehr Geldertrag produziert haben, als er an Löhnen bezahlt hat. Das ist der ganze Witz an dem Verfahren. Und deswegen finde ich, ist es Sie, also ich glaube, Ihren Fragen liegt immer eine andere Tendenz zugrunde, weil Ihnen liegt es zugrunde zu sagen, aber er hat doch auch was geleistet, er trägt doch auch ein Risiko. Also das ist die Frage, die ich gerade zurückweisen wollte. Es ist ein Unterschied, ob ich erkläre, wie der Reichtum zustande kommt, oder ob ich rechtfertigen will, dass ihm der gebührt. Sie denken mehr in der Richtung, ja, der war doch aktiv, der hat doch was gemacht, bei uns, dann gebührt ihm doch auch dieses Einkommen. Also Sie denken in der Schiene der Rechtfertigung, und die wollte ich ja gerade kritisieren, weil wenn man es betrachtet unter dem Gesichtspunkt, wie kommt der Reichtum zustande, ja, dann ist die Sache arschklar. Also ich rede jetzt mal ein bisschen locker daher. Dann ist die ganz deutlich die Sache, nämlich die, dass es auf der Benutzung von Arbeit, der Ausnutzung von Arbeit anderer beruht. Und das ist ja der Skandal, das ist ja das, was ich kritisiere hier. Das ist, das sollte ja der ganze Vortrag sein. In dieser Gesellschaft wird ein riesiger Reichtum produziert. Und es erscheint so, als würde jeder seinen mehr oder minder gerechten Teil an dem Reichtum, der produziert, erhalten. Aber das hat nichts mit dem Verteilungsverhältnis des Reichtums zu tun, sondern es hat was damit zu tun. Bei uns ist es so, dass die Menschheit sich in Klassen unterscheidet. Und die Klassen unterscheiden sich danach, welche Sorte von Einkommensquellen sie haben. Und der ganze Witz besteht darin, dass die, die reich sind in dieser Gesellschaft, deren Reichtum beruht auf Rechtstiteln, auf Aneignung von Resultaten von Arbeit, die andere leisten. Und die, die die Arbeit des Reichtums leisten, kriegen einen Bruchteil davon als ihr Einkommen. Das ist das Verhältnis, was ich kritisieren will. Und mit Kategorien, noch letzte Bemerkung, wie Risiko oder sowas. Ach, das ist doch, das muss ich sagen, ist wirklich hanebüchen. Weil wer Risiko in der Gesellschaft trägt, wenn man mal die Kategorie ernst nimmt, muss man sagen, das größte Risiko ist abhängige Beschäftigung. Die ruiniert den Menschen, wenn es schlecht bezahlte Arbeiten sind. Die ganze Lebenszeit wird in der Fabrik verbracht. Es ist nämlich nicht so, dass gesagt wird, nach 3 Stunden ist genug Reichtum geschaffen, Schluss aus. Nein, 8 Stunden wird gearbeitet oder 12 Stunden wird gearbeitet. Das ist ruinös. Also das Risiko ist saugroß, abhängige Beschäftigung zu machen. Auch das überhaupt, die Einkommenswelle zu behalten oder sie zu verlieren, ist sehr groß. Und da vergleiche man mal dieses Risiko von, wie steht ein Mensch da, der arbeitslos wird, mit dem Risiko eines Unternehmers, dessen Unternehmen nicht mehr gut läuft. Also die Unternehmer, die Selbstmord begehen, ist relativ gering. Die meisten setzen sich ab in die Karibik oder sowas, wenn ihr Unternehmen nicht mehr hinhaut. Also deswegen, das war nochmal zur Kategorie Risiko. Ja? Aber Sie können auch länger. Also
Kategorie habe ich auch nicht genannt, um das irgendwie als moralisch zu rechtfertigen. Natürlich, die gefährlichsten Berufe sind die Gleisbauer, das sind die Dachdecker natürlich. Aber es ist ein ganz anderer Bereich, aber wir sind wirklich ein finanzielles Risiko, was man eingeht als Unternehmer oder als Politiker. Das sind Ressourcen, die man da einsetzt, die Zeit, ich habe das ja erläutert. Aber es war eine Kategorie, um das zu versuchen zu erklären, weil wir mir in der Hinsicht bei den Unternehmern oder bei den Grundeigentümern lag eine Stärke nicht auf deren Arbeit oder wie die Arbeit, sondern auf der Ausgangssituation, dass die nicht das Kapital einfach zufliegt. In den meisten Fällen, es sei denn, man erbt es eben. Und dass natürlich bei den Unternehmern die Ideen, die Gründungsideen entscheiden wollen.
Ja, aber darf ich mal nachfragen an dem Punkt?
Die Arbeitnehmer können auch gut arbeiten, aber wenn die Unternehmensidee, das Konzept schlecht ist, dann geht das Unternehmen trotzdem weiter. Und davon kommt auch unheimlich viel ab. Und die gute ganze Erfindung, die kommt ja auch nicht aus dem Nichts, da kommt es auch ja, aber entweder. Sind das gute oder schlechte Ideen, die nachhaltig sind oder nicht?
Aber wofür steht dieses Argument? Also das ist mal erstmal die Nachfrage. Das Argument, was Sie jetzt bringen, das kann ich ja sogar teilen. Ja, wenn eine Geschäftsidee schlecht ist, dann wird auch aus dem Unternehmen nichts. Übrigens gehört halt immer das Kapital dazu und so weiter. Aber erstmal, das ist ja schön und gut, aber wofür soll das Argument stehen? Weil ich wollte erklären, erstens, wie es normalerweise verwendet wird, nämlich weil er das Risiko trägt, verdient er auch dieses große Gehalt. Das ist die, so existiert es bei uns, so kenne ich das. Der Unternehmer trägt das Risiko, deswegen gehört ihm auch der Gewinn. Und das stimmt nicht. Der Gewinn kommt nicht aus dem Risiko, sondern der Gewinn kommt aus dem, dass er es geschafft hat, einen Produktionsprozess in Gang zu setzen, Leute arbeiten zu lassen und dort mehr Reichtum geschaffen wird von ihnen, als sie an Lohn erhalten. Da müssten Sie mal was dazu sagen. Also das ist doch ein Unterschied, ob ich das eine Argument ist das Risiko, er trägt das Risiko und deswegen gebührt ihm der Gewinn.
Wenn keine unternehmerische Gründung in ihrer Produktidee entsteht, dann kann man auch nicht vergeben. Das andere ist dann die Umsetzung. Insofern bin ich der Meinung, es ist doch eher die erste Frage, wie sind die Relationen, ist es gerechtfertigt oder wie geht man mit einem Unternehmen um? Und da bin ich auch der Meinung, dass der Umstände gibt, dass das alles gerecht ist, wo der Gerechtigkeit für uns natürlich sehr schwierig ist.
Wir beschäftigen doch Massen von Forschern, von Erfindern und bezahlen die als Leute. Also ich weiß gar nicht, was du mit den Ideen hast. Also tust du, als ob nur die Unternehmer, die gerade tätig sind oder so, irgendwelche Ideen hätten. Das gehört doch genauso zum großen Geschäft. Das zu bezahlen und das sich nützlich zu machen und das sich einzuverleiben und den Geschäftserfolg daraus zu ziehen. Das macht doch das Kapital und nicht jemand anderes.
Wir müssen es nicht unterbrechen, jetzt ist das Gespräch, aber interessant wäre es dennoch die Alternativen. Also gibt es welche oder gibt es Gesellschaften, die als Beispiel dienen könnten? Oder also wie könnte es anders funktionieren? Beziehungsweise, na gut, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, aber interessant wäre es.
Ich möchte sozusagen darauf antworten, auch wieder zurückgehen auf diesen bekannten alten Autor Karl Marx, der gegen die ja auch heute leider noch weit verbreitete These in der Arbeiterklasse, dass es darum gehen würde, dass das gerechte Tagwerk mit seinem gerechten Lohn gewollten werden müsse. Und so Sperenzien wie die von mir erwähnten Versuche der Gewerkschaften, die innerhalb der Klasse gerechten Ausspreizungen und Differenzierungen herzustellen und dann schon zufrieden zu sein, wenn man es schafft, dass irgendwie das alle akzeptieren, wie wenig sie in Relation zu den anderen verdienen. Dem hat Karl Marx in der Kritik des Gotha-Programms vor ungefähr 120 Jahren entgegengehalten, dass die Klasse der Lohnabhängigen sich lieber zum Ziel setzen sollte, dieses Lohnsystem abzuschaffen. Und das ist etwas, was man natürlich nicht so ohne weiteres von heute auf morgen hinkriegt, aber das ist das, was du als Alternative einklagst, das Agitieren und Organisieren, was es möglich macht, tatsächlich das Lohnsystem abschaffen zu können. Was anderes weiß ich jedenfalls nicht als Alternative.
Wie würde ein alternatives Lohnsystem dann aussehen?
Abschaffung des Lohnsystems ist anderes als ein alternatives Lohnsystem.
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, auf die Frage deswegen einzugehen, weil ich meine, überlegen Sie nochmal, dass in ein paar Bemerkungen habe ich das eigentlich angedeutet. Also erinnern Sie sich mal an die erste Bemerkung, die ich gemacht habe, am Ende von dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt. Habe ich darauf hingewiesen, in dieser Gesellschaft wird so getan, einerseits als wären die Einkommen die Entlohnung für einen Beitrag, den man für das große Ganze leistet. Und da gäbe es eben Unterschiede. Der eine trägt das Risiko und kriegt deswegen mehr und der andere, naja, der arbeitet halt bloß so und macht noch eine niedrige Arbeit ohne Qualifikation und deswegen verdient er weniger. Ja? Das ist die Vorstellung. Und da habe ich schon darauf hingewiesen. Wenn es so ist, dass diese Gesellschaft, wenn es so wäre, dass diese Gesellschaft ein Gemeinschaftswerk ist, wo jeder seinen Teil leistet und der eine ist höherwertig und der andere ist niederwertig. Muss man so sagen, wenn es so ist, dass diese Gesellschaft eine Gemeinschaft ist, dann könnte man von höherwertig und minderwertig gar nicht reden. Ja, das war doch das Argument, sondern da ist jeder nötig. Wenn also umgekehrt bei uns unterschiedliche Einkommen bezahlt werden, dann ist es auch kein Gemeinschaftswerk, sondern dann ist diese Gesellschaft eine Gesellschaft, die beruht auf Konkurrenz, auf Mitteln unterschiedlicher Art, also unterschiedlichen Quellen, mit denen ich um diese Einkommen konkurriere. So, nehme ich mal nur diese Aussage für sich, dann ist doch klar, ich halte erstens den Sachverhalt, dass Leute unterschiedlich viel verdienen, für einen Skandal. Weil ausgerechnet die, die harte Arbeit leisten und ruiniert werden, verdienen am wenigsten und so weiter. Überhaupt, dass der Zugang zu dem Reichtum vom Verdienst abhängt, ist ein Skandal. Weil es sagt ja, es gibt den Reichtum und da sind massenhaft Leute von dem ganzen Reichtum ausgeschlossen, weil sie eben nur 1200 Euro verdienen und damit gerade mal über die Runden kommen. Und manche verhungern auch in der Welt, weil sie überhaupt nichts an Einkommen haben. Also wenn ich das... Ja, das heißt ganz konkret... Das heißt, nehmen wir das doch mal als Urteil. Denken Sie doch mal darüber nach. Dann heißt das, in dieser Gesellschaft, so wie wir sie haben, findet über das Einkommen und die verschiedenen großen Einkommen, naja, der Ausschluss und der Zugang zum Reichtum. So, dann ist die erste Konsequenz drauf, wenn ich dafür sorgen will, dass alle was haben sollen, dann ist doch klar, dann ist erstens falsch, dass die Leute überhaupt ein Einkommen bekommen und zweitens noch ein unterschiedliches. Sondern dann wäre die Konsequenz die, dann muss ich diese Gesellschaft so organisieren, dass erstens die Arbeit locker geht und zweitens die Güter, die produziert werden, auch zu den Produzenten kommen, dass die ihren Anteil dran haben. Das wäre eine Konsequenz daraus. Also so simpel sehe ich das. Das ist immanent in der Darstellung enthalten, diese Alternative. An die denkt aber keiner. Deswegen lege ich immer erstmal mehr Wert darauf zu sagen, man muss sich eigentlich, dass die Verhältnisse hier, die einem so selbstverständlich vorhalten, da muss man erstmal drüber nachdenken, was da alles eingeschlossen ist und wie kritikwürdig die sind. Und wenn ich richtig drüber nachdenke, kommt doch daraus, da heißt es nicht, ich muss jetzt nach einem, das hat er schon gesagt, das teile ich das, ich muss jetzt nach einem gerechteren Zuteilungsschlüssel von Einkommen suchen, sondern da wäre die Konsequenz drauf, ich beseitige diese Eigentumsverhältnisse, die hierzulande dafür sorgen, dass reiner Besitz an etwas der Zugriff auf den Reichtum ist und diejenigen, die den Reichtum produzieren, verurteilt, dass sie ihr Leben lang arbeiten und von dem Reichtum ausgeschlossen sind, zunehmend, im großen Maßstab. Also das wären so ganz simple Schlüsse, die ich da draus ziehe. Also deswegen meine ich immer, dass wenn man sich richtig durchdenkt oder die Argumente mal wirken lässt, im Sinne von das Selbstverständliche nimmt, dann ist eigentlich die Alternative immer schon klar. Also ich habe mal darauf hingewiesen, habe gesagt, dass überhaupt Einkommen, also Arbeit Einkommen schafft, ist überhaupt nichts Selbstverständliches. Ja, in unserer Gesellschaft ist es so. Aber eigentlich ist es so, Arbeit schafft Reichtum, Güter, das schafft Arbeit. Also, dass sie Einkommen schafft, das setzt voraus, erstens, der Mensch arbeitet nicht für sich, sondern für jemanden anderen, der ihn dafür bezahlt. Das setzt lauter Eigentumsverhältnisse voraus, indem die Produktionsmittel in den Händen von Arbeitgebern sich befinden. Also ist die Konsequenz daraus, wenn ich es mal nüchtern betrachte, Arbeit schafft Güter, dann wäre die eine vernünftige Organisation, die die Produzenten, die die Güter schaffen, organisieren sich auch die Verteilung, dass jeder das dazu legt. Da brauche ich kein Geld, da brauche ich gar nichts, da muss ich das vernünftig organisieren. Nur bei uns denkt ja jeder was anderes, als dass jemand für Arbeit Geld kriegt, geht's gar nicht. Also das ist ja die Vorstellung. Deswegen kommt man ja bestenfalls auf eine gerechtere Verteilung von dem. Aber dass eine gerechtere Verteilung die ganze Grundlage unangetastet lässt, nämlich die Produktionsverhältnisse, die erstmal auf der Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, auf dem Dienst für jemanden, der über sie verfügt, auf einer lebenslangen Arbeit für dieses, auf der ruinösen Arbeit für einen geringen Lohn und all das Punkt. Das ist das, was da zugrunde liegt. Und dann sind einfach diese Verhältnisse unvernünftig und so kritisch und schädlich für die Produzenten.
Ich habe eins jetzt am Ende rausgehört, dass es irgendwie, dass man Geld als Tauschmittel, dass es
Also jetzt gibt es ja so Auslösungserscheinungen, da haben wir nochmal zwei Bemerkungen dazu. Erstens, über Chancen will ich sowieso nicht reden, sondern der Vortrag war mehr gerichtet auf, machen wir uns mal klar, was die Antwort auf die Frage, warum verdient wer gewinnt ist. Das war mein Anliegen erstmal. Und Abschätzung von Chancen oder sowas für die Veränderung, da merkt dran, ich meine, diese Verhältnisse sind unvernünftig und sind schädlich, gehören eigentlich anders organisiert. Wie, meine ich, ergibt sich schon aus dem, da habe ich ja versucht, in der Antwort auf Sie, weiß nicht, ob Sie zufrieden waren, ein paar Punkte zu benennen. Das andere ist,
ganz schärfere Reformen am Sozial- und am Steuersystem und so weiter vornehmen.
Ich habe
nur verstanden, dass Sie noch was Grundsätzliches wollen, nämlich das System verändern.
Ja.
Inwiefern Sie es verändern wollen, beziehungsweise das neue System aus
dem
Steuersystem, habe ich noch nicht
verstanden. Ja, das werden wir auch heute Abend nicht wissen. Es sind halt zwei Paar Stufen. Das eine ist, ist man sich überhaupt einig, was kritikabel ist? Und da haben Sie ja jetzt betont, Sie können sich vorstellen, eine radikale Reform und dieses Systems, das heißt irgendwie eine gerechtere Verteilung zu organisieren oder sonst was. Und das ganze Plädoyer sollte sein, die Frage des Einkommens ist keine Verteilungsfrage, sondern ist eine Frage der, würde ich es mal so ausdrücken, der Produktionsverhältnisse, ist eine Frage des Eigentums, ist eine Frage des ökonomischen Zwecks, um den sich hier alles dreht, nämlich Gewinne zu machen. Dann ist auch klar, die Alternative ist, dieser Zweck gehörte weg. Aber ich würde auch sagen, an dem Punkt würde ich einfach, glaube ich, das mal abbrechen. Und was man zum Geld zu sagen hat, kann ich nur empfehlen, da gibt es gibt's auch eine schöne Abhandlung dazu, die nennt sich auch das Geld, da würde vielleicht noch das eine oder andere klar werden. Ich würde nochmal in die Runde fragen, jetzt ist ja eh ziemlich abgebrochen. Gibt es noch andere Bemerkungen dazu? Also, ja, dann würde ich erstmal sagen, irgendwann muss man auch mal einen Schluss machen und ein paar Fragen offen lassen. Das ist dann wieder der Anlass für weitere Diskussionen. Dann würde ich erstmal für mich das zum Ende erklären.